habe schon auch gefilmt, Micha.
Dreiecksformation.
Paul.
Paule. Schnelle. Doppeldecker im Flugzeug mit vier Flügeln. Das muss Alien-Technologie sein.
Liebe Leute, hallihallo, herzlich willkommen zu Folge
25.
25, ja.
Silberhochzeit.
Ja, sozusagen. Und lieber Conny, alles Gute.
Alles Gute, lieber Paul. Paul
auch,
alles
auch. Gute. Ja.
Schöne.
Das ist mir immer eine Ehre mit euch.
Wer hätte es gedacht?
25 Folgen aus dem UFO in Aschaffenburg-Damm.
Ja.
Hätte sich auch keiner gedacht. Daniel, bist du auch da?
Ich bin auch da. Moin, oh, moin.
Auch dir, alles Gute. Du
ja,
bist,
alles Gute.
Du bist schuld, dass wir hier sitzen.
Darauf.
Also hier, so.
Eigentlich. Ja, das stimmt, ja.
Er ist der Initiator dieser ganzen Geschichte.
Nein, er ist der Initiator der YouTube-Geschichte. Der Initiator dieser Geschichte ist eigentlich auch im Kern der Daniel.
Genau.
Also ein ganz Kern, aber die, aber es ist auch der Conny.
Ja.
Ja, er ist schon ein Großteil auf deinem Mist gewachsen.
Naja, also eigentlich hat der Daniel zum Paul gesagt, dass er mir nie erzählen darf, dass er sich mit dem Thema beschäftigt. Und im Kern
der
hat
Trigger,
dann,
wenn der Conny irgendwas nicht erzählt bekommen darf, da geht's ja los.
Sehr deshalb gibt's jetzt einfach mal ein paar Bilder vom Best-of so. Und dann sieht man so Bilder,
wow.
Und dann schneiden wir so Videos rein von uns, aber so mit Afro. So mit
so
Afro,
70er-Jahre, so Schlaghose, ja. So Blümchenhelm,
Patchouli.
Und so ein 80er-Jahre, so Wave, so ein bisschen ausrasierten, ja. Seitenscheitel.
Ob ich ein Best-of zusammenschneiden
so
kann,
sehe ich, so, sah nein. Ich, so sah ich auf meinem letzten Bewerbungsfoto übrigens aus.
Das war dann nur ein Gag, so ja, als wären wir schon wirklich 25 Jahre alt und so, wir gucken in die Folge von 1900, keine Ahnung,
ey,
99
rein. Wenn ich aber in die Folge 16 ist die erste auf YouTube, ne?
Ja.
Wenn ich in die
als wir Roswell in den News gebracht haben damals.
Aber wenn ich mir die anschaue, ne,
ja,
was wir für einen Schritt gemacht haben, in was für eine Richtung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also muss ich schon.
Es ist wirklich auch, wenn Leute dann sagen, wenn ihr irgendwo liest, ja, ich habe jetzt mit euren ersten Folgen angefangen, dann denke ich mir, bitte, bleibt dran. Es wird noch so viel besser, aber bitte, ey, steh halt die ersten, weiß ich nicht was, 10 Folgen musst du durchhalten, die sind auch wirklich krude, konzeptionslos.
Ja, hallo,
also ich mein,
das gehört einfach dazu, die Eingangsphase.
Wir werden besser. Ey.
Außerdem sieht's auch jetzt ein bisschen anders aus, also nicht hier im Studio, sondern bei euch auf dem Bildschirm, neue Blenden sind gebastelt oder werden noch gebastelt. Das Logo ist jetzt rund. Da muss ich mal gucken, wie ich das dauerhaft in den Vorspann, vielleicht bastle ich auch mal irgendwann einen neuen, reinbekomme. Ja, und was ist noch neu? Nix.
Conny hat sehr viel refreshed.
Bald gibt's eine neue Merch-Kollektion, auf jeden Fall.
Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, aber das wollte ja jemand machen, der mit am Tisch sitzt.
Das
war nicht ich.
Okay. Ich merke schon, wir müssen Gas geben mit den T-Shirts.
Ja,
wir.
Du.
Ich war unterwegs. Was Saturn war viel los. Sorry.
Ja. 6 Wochen frei. Was willst du da machen?
Hast du was so Schönes mitgebracht?
Ja, kommt ja jetzt alles gleich noch. Warte mal ein bisschen ab.
Wir haben auf jeden Fall ein kleines Jubiläum und da haben wir eine Nachricht zu bekommen von Sebastian. Er schreibt, liebes Alarmstufo-Team. Sind wir ein Team?
Natürlich.
Gut. Ihr habt heute Silberhochzeit, beziehungsweise bei euch eher die Grey-Hochzeit.
Ja.
Ja, wenn man es so sieht. Grey-Hochzeit finde ich auch schön. Gratulation zu 25 Folgen und über 35 Stunden.
Ach du liebe Zeit.
Alarmstufe.
Das haben wir zusammengerechnet.
Ja, es ist nie langweilig gewesen und nie habt ihr einen enttäuscht. Ich habe jede Folge 4-5 Mal auf YouTube gesehen. Was zur Hölle nimmst du? Und locker, und jetzt haltet euch fest, schon 10 Mal im Auto bei Spotify laufen gehabt.
Ist ja über eine Woche Lebenszeit.
Der kann das bald nachsprechen.
Geopfert.
Ich habe Kontakt öfters gesehen. Ich sag's mir so.
Was ist in dieser Zeit alles passiert? Wir Fans sind mit euch in der Alien-Kantine essen gewesen, haben die Antarktis mit dem KGB-Alien-Führer durchquert und haben mit euch Stonehenge und die Area 51 besucht, haben zu den Klängen vom Black Knight-Signal die Darkside vom Mond erforscht und auch im Bermuda-Dreieck mit den Greys ein gedrucktes Bier getrunken. Danke dafür. Waren wir auch im Bermuda-Dreieck?
Sehr schöne Zusammenfassung, natürlich. Es brummt im Bermuda-Dreieck.
Mhm.
Ich kann mich noch die... Also Conny.
Was ist mit dir los, Conny?
Morgen früh habe ich Radio. Da gehe ich um 9 raus und weiß nicht mehr, was ich um 8
Uhr. Wo wir das Thumbnail haben, wo ich ein Dreieck gemacht habe, das eine Bermuda-Shorts anhat und pupst?
Ja, doch. Ja, hast, ne? Recht, hast recht.
Ich kann mich nur über die Thumbnails erinnern.
Das ist genau das.
Jetzt werden wir angesprochen. Ja. Danke, Conny, du moderierst die Sendung so alientastisch und das könnte keiner so wie du. Das stimmt.
Geiles Wort übrigens. Stimmt.
Schön. Eigenlos.
Alientastisch.
Alientastisch ist so, ja. Danke, Amisha. Du hast genau die Skepsis, die dieses Thema braucht, denn Mulder kann nur im Team mit Scully funktionieren.
Siehst du, ja.
Ja. Danke an Paul, ich weiß, dass du der Azubi vom Raucher bei Akte X bist. Geiler Typ. Stenger, du kommst auch noch dran. Danke an Daniel, immer top Arbeit in der Technik, absolut hundertprozentige Arbeit und top Studio-Umsetzung. Jungs, bleibt so wie ihr seid. Vielen Dank.
Schön. Geht runter wie Öl. Geht runter.
Motiviert.
Ja. Ja. Ich habe noch ein paar Hörerfragen und damit würde ich jetzt mal starten.
Ja,
meine auf. Lieblingsfrage an dich, Commander Paul. Oh, machen Aliens auch Sport?
Okay.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn man denkt, dass eine Zivilisation sich zu perfekter Effizienz entwickelt, warum dann noch unnötig Energie verschwenden?
Dann möchte ich sofort auf diesem Planeten auswandern.
Ja. Wie immer muss ich wieder anfangen mit, kommt auf die Alien-Spezies drauf an.
Natürlich.
Ist ja auch wiederum logisch. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass es ein paar Wesen gibt, die ein bisschen dimensional gesehen höher sind als wir Menschen, ja, dann haben die ganz andere Sachen vor, außer Sport zu machen. Da geht es eher so um Gehirnsport, mentalen Sport, Meditationssport. Ja? Also so.
Schach-Olympia und sowas machen.
Das, die ja, das, ja, das könnte ich ja auch noch. Ja.
Wenn du da hergehst und sagst, okay, es gibt auf anderen Planeten ungefähr, ich sag mal, menschenähnliche Wesen, die sehr, sehr ähnlich sind wie wir, die ungefähr genau an dem gleichen Punkt sind, industriell gesehen und fortschrittlich gesehen, dann, und die auch als Alien zählst, wobei das ein normaler jetzt nicht so machen würde wahrscheinlich, weil die eher halt menschenähnlich aussehen, dann klar, also gibt es da auch welche, die... Hatten wir ja Planet 1, ne? Hatten wir ja letzte Folge drüber gesprochen, ne? Der muss da mal einen Karren ziehen, ne? Wenn es vorwärts geht.
Ja, ja, da tauscht du dann so ein bisschen.
Aber ich denke doch, die meisten Alien-Sichtungen, wenn man jetzt von diesem Begriff ausgeht, oder E.T.-Sichtungen, wo es dann so klubschige mit dünnen Armen, dünnen Beinchen, drei Finger und Riesenkopf, weisen ja eigentlich schon darauf hin,
dass sie keinen Sport machen können.
Dass es nicht mehr so sehr
alle umfallen.
Und
hat's wieder nur uns getroffen, die das machen ja soll.
Und dünner Mund, da wird auch nicht mehr viel gegessen, um dann Energie wir da zu auch führen. Nicht hin. Ja, also.
Ja gut, ich meine, du musst ja immer überlegen, warum macht der Mensch Sport, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass
weil der Arzt es sagt,
eine Tierrasse gibt, die irgendwie Sport macht, ne? So diese,
die können einfach rennen ohne.
Prinzipiell der Wettkampf ist ja wirklich eigentlich so ein
olympisches
so ein Ding. Ja, aber letztendlich ist es so ein Revierkampfersatz. Weil früher halt irgendwie alle immer den Kopf eingeschlagen haben und gesagt, wir machen das jetzt anders unter uns aus, wer der Beste ist. Und es kommt ja immer am Schluss drauf aus, wer der Geilste ist, wer der Beste ist. Und dann machen wir es halt nicht drauf aus, wer am Schluss überlebt im blutigen Kampf, sondern, ne, das war ja früher bei den Gladiatoren im Rom auch so, da hat man sich dann gesagt, okay, wenn irgendwann halt mal, wenn die alle abgeschlachtet sind am Ende, ist halt blöd, weil Merchandise-technisch immer scheiße, neue T-Shirts zu drucken, weißt du? Und dann haben wir gesagt, okay, wir finden da einen Ersatz, bei dem die am Schluss nicht alle tot sind. Die sollen einfach so einen Ball in so einen Kasten reintreten. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das ab jetzt so aus. Und wer am meisten den Ball in den Kasten tritt, der ist halt der Beste, anstatt der am Schluss mit dem blutigen Schwert überlebt. Ne? Und ich weiß nicht, ob andere Rassen auch auf diese krude Idee gekommen sind, quasi ihre kriegerischen Auseinandersetzungen durch so einen eher unblutigen Wettkampf peu à peu zu ersetzen, ne?
Ja.
Also wie du schon sagst, es ist wohl dann rassenabhängig, gehen wir mal davon aus, es gäbe verschiedene Rassen mit verschiedenen Einstellungen. Und wie wir auch gesagt haben, ich glaube auch Kultur ist auch so ein Thema, ähnlich wie Sport. Das hat ja auf unserem Planet, die Ameisen schaffen keine Kultur, ne? Also nichts schafft sich nebenbei Kultur.
Auf eine gewisse Art und Weise, das kommt halt auf den Entwicklungsstand der jeweiligen Spezies an.
Ja, aber also so Thema einfach Hobby oder, wie soll ich sagen, normalerweise existieren Lebewesen halt zu einem Zweck und den verfolgen sie zu 100%. Und da gehört ja Sport und Kultur nicht unbedingt dazu.
Also bei mir nicht. Also Sport nicht so. Kultur schon.
Du bist 50-50 Sport und Kultur halt.
Ja, ich hab heute mein neues Fahrrad gesehen.
Oh.
Ja. Also da fängt ja dann doch, ist E-Bike-Fahren Sport? Ja.
Ja, natürlich, ja. Naja, da können wir mal eine extra Folge drüber machen, bevor jetzt hier der Shitstorm losbricht. Aber ich bin der Meinung, ja.
bevor ich das Zitat vergesse, ich habe es euch schon gesagt in der Gruppe, aber nochmal für die Zuhörer. Ein guter Freund hat letztens von uns gesagt, Aliens, die uns besuchen, sind auf ihrem Heimatplaneten Milliardäre. Das ist eigentlich die Erklärung. Was, ja. Wenn da ja. irgendwo so ein paar auftauchen und sagen, die haben halt die Kohle dafür, hierher zu fliegen.
Sind die Bezos.
Ja, genau. Ja. Ey, guck mal, guck dir, jetzt, das fällt mir jetzt auch gerade so auf. Guck dir doch mal die Entwicklung jetzt gerade an.
Aber ganz ehrlich, guck dir mal unsere Milliardäre an. Ich weiß auch nicht, ob die komplett terrestrisch sind.
Aha, ne?
Das ist so ein Bezos oder so ein Branson. Also.
Der Branson ist safe terrestrisch. Der hat mit, keine Ahnung, mit der Tubular Bells von Mike Oldfield hat der seine Kohle gemacht, 1972. Und hat dann nur noch über den Tisch gezogen. Aber guck mal, so ein Bezos, das war Virgin Records. Das war das
ja, aber Ding. Über den Tisch gezogen musste ich nicht.
Ja, doch, das habe ich
schon. Er hat aber auch mit Virgin Interactive das erste Command & Conquer gepublished. Das
ja. war mal so Westwood. Und dann gab es noch V2, das ist Virgin 2 gewesen. Das war so das coolere Label. Aber nur um das kurz abzuschließen, guck mal, so ein Bezos, ne, oder der Branson, die fliegen halt einfach ins Weltall, ne? Und jetzt stell dir das nochmal ein paar Level mehr vor, so wenn das noch weitergeht und immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann landest du halt auf einem anderen Planeten.
Ja, das ist halt.
Manche sagen ja, ein Teil der Elite ist schon längst unterwegs und guckt sich ein paar Sachen an.
Da war noch eine Frage bei Insta.
Aber da ist ja Bezos und Branson sehr arm noch, ne? Muss man sagen, wenn andere schon auf anderen Planeten rummachen.
Ich wäre dafür, dass bei dem ganzen Weltraumtourismus, dass immer ein so ein Flacherdler-Großmaul mit hochgeschickt wird, quasi auf Kosten von so einem Milliardär, und der sich dann hinterher einfach öffentlich entschuldigen muss.
Auf der Bühne. Leuten.
Auf der Bühne, ja. Nach der
im
Landung.
ZDF.
Muss raus, muss sagen,
bei
ja,
bei Johannes okay. B. Kerner.
Wir sind jetzt einmal rumgeflogen, ist eine Kugel, scheiß drauf.
Stellt euch doch mal vor, so ein Erstkontakt bei Markus Lanz.
Oh Gott.
Das E.T. würde niemals zum Sprechen kommen.
Ja. Es hätte vor allem dann wahrscheinlich so eine Wunde auf seinem Bein vom vielen Tätschen.
Ja, und zwei Live-Schalten dazu, und Markus Lanz würde immer, wenn das Alien oder der Alien, der E.T. anfängt, ja, ich bin vom, Moment, bevor Sie damit fortfahren, noch die andere Frage vorweg. Wie ist denn das eigentlich in so einem Raumschiff? Und dann sagt er, ja, es hat das eine Küche? Also, so ein bisschen wie bei uns die Kritik, dass wir uns immer unterbrechen. Sind wir jetzt mit dem Thema durch?
Ich find's geiler, wenn's einfach so bei Wetten, dass das erste Mal kommt. Und muss dann,
überhaupt
so,
noch?
Muss dann so Wettpate, nee, gibt's nicht, aber muss so, das führen wir dann wieder ein, muss so Wettpate werden für so eine ganz krude Wette. Und am Schluss ist es so wie bei jedem Nicht-Deutschen, der jemals bei Wetten, dass war, der hinterher in seinem Land sagt, Leute, ich war da in der Sendung, ich hab keine Ahnung, was das war. Ich weiß nicht, kann es euch nicht erklären, aber wir haben da Gummibärchen gegessen und einer hat mit dem Bagger ein Streichholz angemacht und dann habe ich aber verloren. Und dann ging mein Flieger schon, dann musste ich gehen. Ich weiß nicht, es war ganz komisch.
Und die geht irgendwie 4 Stunden und ist ohne Werbung.
Ja. Und zwischendrin ist irgendwie Musik, und wenn dann einer aufs Klo muss, die müssen sich beeilen, ist ganz komisch.
Okay, wir machen weiter. Okay,
wir weiter.
Aus. Nächste Frage. Denkt ihr, dass wir in den nächsten 50 Jahren den Erstkontakt erleben werden?
Also quasi die Öffentlichmachung des Erstkontakts.
Ich glaube 2025.
Meinst du? Hieß es nicht eigentlich, dass 2021 auch das Medium hat ja auch gesagt damals, dass eher dieses Jahr sogar noch passieren soll?
Naja, dieses Jahr haben wir den offiziellen UFO-Bericht vom Pentagon gehabt.
Der ja auch nichts wert war.
Ja, nu, aber er war da. Die Medien sprechen mehr drüber, auch der Mainstream spricht mehr drüber.
Wir haben Milliardäre im All.
Ich glaube, das ist nicht mehr 50 Jahre.
Ein Helikopter dauert. Auf dem Mars.
Außerdem wäre ich dann fast 90.
Ja. Die müssen sich mal ranhalten, ne?
Ja, also ich finde schon, es wird jetzt Zeit.
Ja.
Naja, es wäre eigentlich Zeit, aber es muss ja, ich sage ja immer noch, der Planet aufgeräumt werden.
Oh, mit einem
Aufräumen. Kriegst du nie hin. Kriegst du 1000 Jahre.
Da musst du ein paar Sachen hin. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man alle Religionen und Menschen und Pipapo irgendwie so ein bisschen seelisch, moralisch darauf vorbereiten würde. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen auch eine Ausrede war, weil ich glaube, wenn die kämen, wird nicht alles komplett zusammenbrechen, weil dann die einen Buddhisten und die Christen und die weiß ich alle, das schätze ich gar nicht so das Problem, aber es wird ja von verschiedenen Seiten behauptet, dass wenn es soweit wäre, dieses Szenario auch ins Negative gerückt werden könnte und es eine Art Invasion vorgetäuscht werden könnte.
Da habe ich keine Angst, die Bundeswehr doch jetzt hier, ach, jetzt bin ich vorgerufen. Da kann uns nichts passieren.
Und es könnte ein Grund gewesen sein, warum es bisher erstmal noch nicht gemacht wurde. Also, weil die verschiedenen Präsidenten haben ja alle schon Interesse gehabt.
Ja, aber meinst du, die würden da gegenseitig Rücksicht drauf nehmen? Wenn jetzt irgendein Putin den Kontakt hätte und könnte mit als Erster in die Öffentlichkeit, meinst du, der würde es nie machen?
Also ich gehe davon aus, dass einige, sagen wir mal, Leitungspersonen und Elitepersonen durchaus wissen, was Sache ist, aber es einfach noch nicht sagen, weil sie erstens mal noch, wenn nicht der Mainstream mitmacht, für bescheuert erklärt werden.
Fragen wir doch einfach mal, also die Frage ist, ich habe heute die heute ein Video gesehen von Dr. Mitchell. Nee. Was? Mitchell, der auf dem Apollo 14 Astronaut.
Ja, klingt gut. Ja.
Der hat so ein bisschen erzählt, und dann gab es ja diese geleakten, bei WikiLeaks, ich habe es ja noch gelesen, die Podesta-E-Mails, wo er kommuniziert, dass man jetzt ganz, ganz dringend mit Obama über die Offenlegung der ETs reden muss. Das ist eine E-Mail von...
Aber wenn es doch der Obama weiß, ne?
Ja.
Dann weiß es doch auch der Trump. Und der Typ hat das so kurze Zündschnur, dass der doch nur, um sich im Gespräch zu halten... Das auch hundertprozentig
ja, rausprobieren. Ja, jetzt gehst du zu sehr in die Politik.
Vielleicht also wird Mr. Gelblock, vielleicht aber auch zu sehr so die Alien-Hand auf die Brust gelegt.
Also ja, die wissen Bescheid, aber das nimmt zu sehr an Politik an, wenn du da jetzt
wie ist denn
zu
das
sehr
eigentlich, die Deutsche, ob Mutti auch Bescheid weiß?
Jochen vom Mars und die Angie?
Also ich glaube, dass vor allem eher so dieser industrielle und wirtschaftliche Bereich mehr.
Also du meinst, dass eher der Chef von Trigema Bescheid weiß als Mutti?
Ja, der Trigema-Affe war nie ein Affe.
Der ganz oben ist, der Firmenbereich. Firmennamen, von denen wir noch gar nicht kennen, aber diese Satelliten, private Satellitenunternehmen.
Hauptsache, sie sind in meinem ETF, der Rest ist.
Und andere Wirtschaftszweige wie Mining und so weiter und so fort. Also da hast du auf jeden Fall... Es sind halt verschiedene Schichten der verschiedenen Bereiche, die halt Bescheid wissen. Da darf man gar nicht so sehr in Parteien oder Länder oder wie auch immer denken. Man muss vielleicht sich daran gewöhnen oder den Gedanken fassen, dass es irgendwas gibt, was noch mehr oben drüber alles liegt. Ja.
Ganz kleiner Hinweis nebenbei, der Serientipp des Monats. Auf Netflix gibt's gerade eine Disclosure-Serie.
Es soll eine Serie kommen namens UFO, ja.
Die ist sehr gut, die ist gestern angelaufen.
Im August, genau, ja.
Ja.
Ja, da geht's vor allem halt drum, dass jetzt viele, die so in der Militärbereich halt eben waren.
Wir haben gestern Folge 1 geguckt, ging um Project Blue Book. Also ich habe noch 25 Minuten gesehen, dann war ich leider schon im Land der unterirdischen.
Im Daunenkino.
Im Daunenkino.
Wo halt jetzt viele. Ja,
ist halt blöd, wenn du das nachts um 30:30 anfängst. Es ja, ist suboptimal.
Aber Generals und Militärleute und Düsenjägerpiloten und so weiter und so fort halt ihre Erfahrungen halt äußern. So wie es ja auch sein soll. So nicht irgendein Herrscher oder irgendein Putin herkommen und sagen, so Leute, so ist es. Jetzt kommen erstmal die ganzen Augenzeugenberichte. Und dann muss man mal ein bisschen weiter gucken, ob man noch irgendwas findet auf unserem Planeten, was darauf hindeutet. Und irgendwann, wenn dann die ganze Menschheit sagt, jetzt sagt's halt endlich, dann kommt einer von denen oder die gemeinsam dann irgendwie. Ne? Also so in der Richtung läuft's. War das die Frage, die wir eigentlich beantworten sollen? Ach so.
Es ging darum, ob der Erstkontakt in den nächsten 25 Jahren.
Also ich schätze auch 2025 sowas in dem Dreh. Spätestens.
Ist natürlich blöd, wenn wir 2025 immer noch hier sitzen und sagen, ja, nee, das Wurmloch ist falsch abgebogen, es wird dann 2040.
Ja, ich meine, es könnte ja auch prinzipiell der Erstkontakt ganz, also gar nicht so spektakulär ausfallen, wie man sich das jetzt hier gerade vielleicht vorstellt. Vielleicht ist es wirklich nur, dass erstmal irgendein Einzeller in irgendeiner Marsprobe mit zurückgebracht wird.
Das glaubst irgendwie du doch selber nicht.
Naja, wieso? Du fängst langsam an. Du weißt vielleicht, es gäbe noch mehr, aber um die Menschheit langsam ranzuführen, dass es Leben außerhalb gibt, wäre das ja ein sanfter Einstieg.
Das ja, das machen die ja auch schon. Die sagen ja, auf dem fremden Planeten gibt's ja schon, ne?
Wasser
schon
längst oder durch. Eben nicht.
Oder vielleicht auch nicht.
Da kommen wir später zu.
Ja, also wie gesagt, garantieren kann man das ja eh nicht, wovon wir hier sprechen. Aber es ist eigentlich überfällig, so wie du gesagt hast. Und der Begriff Erstkontakt, was du ganz am Anfang gesagt hast, den kann man ja eigentlich auch so deuten, dass er schon längst da war, wenn man daran glaubt, dass es schon...
Deswegen meine ich ja, wenn du Believer bist...
Dann weißt du, dass es den schon gegeben
Kontakt,
hat.
Kontakt, der stattgefunden ist, es geht um die Mainstream. Genau, die Öffentlichmachung. Aber ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich einfach so ablaufen wird, dass es so... Dass man so langsam über irgendwelche Einzelnen in irgendwelchen Proben langsam die Leute überhaupt mal geistig vorbereitet, dass außerhalb noch was,
Gold wert.
Was lebt. Und dann, ne, weil du willst ja nicht klar irgendwie mit den
Schlangen
Aliens,
morgen.
Die über dem Weißen Haus auftauchen, anfangen.
Gab's doch schon in den 50ern.
Ja, schon längst da.
Ja, natürlich.
Wenn es die Aliens waren, vielleicht waren es auch die Marsdeutschen.
Das, ja. Die dürfen aber von den anderen nichts wissen.
Okay, weiter.
Ich habe nur noch drei Sachen hier. Hallo, ihr verrückten Alien-Freunde. Ihr habt schon oft über Reptiloiden unterm Nordpol gesprochen.
Oh. Südpol. Ja, wollte ich gerade sagen, Nordpol hat keine Landmasse. Falsch. Die Arktis?
Ja, ist
die Antarktis,
Südpol. Ist auch in Frage, Ausrufezeichen dahinter.
Ah ja, okay.
So.
Kann er mal auf sich vertun, alles gut. Weiter.
Da ich nicht oft an Bushaltestellen herumlungere, bin ich leider noch nicht im Besitz des großen KGB Alien.
Ich denke, es gibt es bei Amazon. Herrlich. Hast du nicht gesagt, es gibt es bei Amazon?
Nein, es war bei der Zugstation.
Also daher meine Frage. Sehen die Reptiloiden ungefähr so aus wie die Hubert Lizard People? Wer?
Lizard People.
Was sind das denn?
Naja, Lizard ist das englische Wort für Schlange, so Schlangen.
Spannend, wenn man liest, dass diese Figuren von den Sumerern
so ein bisschen wie der
Sumerien,
4000 Jahre
auch schon geschaffen wurden, siehst du, ich kann ja gar nicht sagen. Und wie die Sumerer als Wiege der Zivilisation gelten, hat da jemand nachgeholfen? Was ich mich jetzt frage, wie kann ich nachlesen, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt und ob ich alte Kamellen ausgrabe?
Also es gibt eine Folge, die mit Alienspezies zu tun hat, keine Ahnung, wo die ungefähr lungert, zwischen Folge 5 und 1.
Es sind nur 35 Stunden, die kann man ja wohl mal hören.
Und da kann man schon wissen, was davon hören. Ansonsten direkte Antwort, es gibt solche und solche, also Reptiloide gibt's halt verschiedene. Und
da gibt's noch ganz andere.
Ja, es gibt halt die tatsächlich sehr schlangenmäßig aussehen und dann gibt's noch welche, die so ein bisschen so...
Wie die Gorns aus Star Trek.
Wie so ein bisschen drachenmäßig so ein bisschen. Es gibt aber auch welche, die sehr menschlich aussehen und einfach halt nur diese Hautform so ein bisschen so...
Das können aber auch ganz fiese Neurodermitis sein. Ne? Also wirklich da...
Aber der Hörer kann sich freuen, denn ich habe ja nachzuholen, das muss ich mich auch entschuldigen, schon längst, seit ich glaube über 3 Folgen, hatten wir gesagt, dass wir jede Folge eine Alien-Spezies machen. So, ist
hast
vollkommen,
du Gepäck für heute?
Vollkommen untergegangen in den letzten Folgen, tut mir leid, aber wir fangen heute damit an. Ach, versprochen.
Jetzt ich habe mein Alien-Buch aber nicht mit.
Nee, musst du auch nicht, ne? Als KGB-Buch. Ich mache das so ein bisschen und dann wir fangen aber nicht mit den Lizards an, wir fangen mit was ganz Spektakuläres an.
Aber mal ganz ehrlich, ne, die Echsenmenschen in der Antarktis.
Leute, ich bin immer noch auf dem ersten Zettel
von
17.
Das sind doch Kaltblüte. Das funktioniert hinten vorne nicht. Aber okay, wir machen mal weiter.
Machen wir noch.
So, ihr sprecht oft über Dr. Stephen Greer. Mich würde aber generell interessieren, für wie kredibil ihr ihn noch haltet. Vielleicht könnte man eine Folge nur über ihn und sein Leben machen, wie so eine kleine Biografie. Habt die Doku auf seinem YouTube-Kanal gesehen, die ihr letztens auf Insta geteilt habt. Mhm. Und ehrlich gesagt kam da bei mir am Ende nur noch ein kleiner, kam mir nur noch vor wie ein kleiner quengelnder Bengel, der öffentlich Einzelpersonen an den Pranger stellt und behauptet, sie hätten Wissen von ihm gestohlen. Und sowas ist für mich eigentlich eine Warnung dafür, dass der Mensch da nicht so professionell und gebildet ist, wie er eigentlich tut.
Also ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was den Stephen Greer angeht.
Ich auch, das darf ich aber hier nicht mehr sagen.
Ja gut, du bist, du hast als Mulder natürlich die Verpflichtung zu glauben. Ich darf Skepsis, nein, du kannst natürlich auch deine
Skepsis. Ich muss aber sagen, der Hörer, also hat schon absolut recht. Ich habe ja auch die Doku gesehen, dass von dem, wie er es beschreibt, dass er dann am Ende nur noch so ein bisschen quengelig da gesessen hat und so weiter und so fort. Es war ja so eine Art Emergency-Doku, die er unbedingt noch schnell noch mal bis jetzt zum Sommer rausbringen wollte, in der Annahme, dass es wirklich hart auf hart kommen könnte, über so eine Fake-Alien-Invasion und das alles falsch dargestellt wird. Und es ist eigentlich von allen Dokumentationen, die er gemacht hat, mit die schwächste. Es ist eher nur noch so eine Panik-Doku zum Schluss gewesen. Das lässt sich aber dadurch erklären, wenn man ein bisschen genauer in Stephen Greers Lebenslauf und wie er dieses alles aufgezogen hat, das Disclosure Project mit dem 2001 Press Club Event und wer da alles war. Und vorher oder dabei in dem Zeitraum gab es ja die Dokumentation Sirius. Das war die allererste, die er gemacht hat. Genau, die ist auch ziemlich anstrengend zu gucken. Die ist auch nicht so professionell, wie die danach kam. Danach kam Unacknowledged. Die ist meiner Meinung nach sehr sehenswert. Die dröselt alles schön auf. Danach ging es weiter mit Close Encounters of the Fifth Kind, wo er halt dann das mit dem Kontakt machen zusätzlich erklärt und auch das mit Unacknowledged fortsetzt. Und jetzt die letzte, die war sehr kompakt und schnell zusammengeschnitten und auch nicht so professionell. Jetzt muss man allerdings wissen, dass wenn man daran glauben möchte, er ja seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, was ETs angeht, dass er ja, also mit diesem 2001er Press Club Event, das ist für mich eigentlich das Essentiellste, was seine Persönlichkeit angeht, weil das ist ja passiert und da waren auch die Leute dabei und es ist auch sehr, sehr nachdenklich, wenn man sich dieses Event anguckt.
Den kann man sich auch auf YouTube geben.
Genau. Ja. Aber er hat während seines ganzen Projekts auch Leute verloren. Also man muss es so sehen und das sieht man auch bei der letzten Dokumentation, also sprich Close Encounters of the Fifth Kind, da wird er ja auch gefragt, warum machst du das und pipapo und dann erklärt er und dann bricht er ja an Tränen aus und er beschreibt es halt so, dass es halt nur noch, dass er es eigentlich noch bis zum Schluss durchzieht, weil er halt Menschen auf dem Gewissen hat in gewisser Weise, die ihm unterstützt haben bei diesem Projekt und die, so wie er behauptet, halt auch unter den Boden gekehrt wurden, halt auch ermordet wurden und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt in seiner Situation wärst und wüsstest, du hast dir das vorgenommen, du hast dir deinen Arztjob aufgegeben, den er so gehabt hat, und dann wüsstest, okay, eigentlich sind auch gute Kumpels von dir gestorben während dieser ganzen Zeit, dann machst du bis zum Schluss einfach alles, um zu versuchen, dass sich die ganze Sache gelohnt hat. Und es ist so ein bisschen so dieses verzweifelte Bübchen, das dann am Ende halt so ein bisschen rauskommt bei der letzten Dokumentation. Das kann man so glauben, aber man kann natürlich auch...
Glaubt, was ihr wollt.
Ich finde, es kriegt immer so ein bisschen Geschmäckle, sobald die Cashcow ins Spiel kommt und dann gemolken wird. Ne?
Danke, das sehe ich nämlich ähnlich.
Das ist was, wo das dann immer so ein bisschen... ich weiß nicht, es gibt so viele... Und ich mache jetzt hier ganz große Anführungszeichen, Freiheitskämpfe im Internet... die erst eine ganze Weile lang ganz groß organisieren und machen und dann am Schluss halt einfach irgendwelche Spenden einsammeln, die dann irgendwo und nirgendwo verschwinden. Das finde ich schon immer so ein bisschen komisch. Das also, hat halt, das bringt insgesamt Geschmäcke. Ich würde sagen, wenn es um Stephen Greer geht, die Anfangstage waren, glaube ich, das, was am interessantesten ist.
Genau.
Nach hinten raus, finde ich, verzettelt er sich so ein bisschen.
Aber für das, was er an Personen darstellt und was er betreibt und was er macht, kommt er eigentlich mit mega clean raus, weil er hält sich, finde ich, verhältnismäßig überall recht raus. Also er geht nicht zu so einer UFO-Konferenz, die ja alle Jahre stattfindet. Er geht nicht hierhin. Also er stellt sich absichtlich nicht unbedingt in solchen UFO-Communities in Mittelpunkt oder geschweige denn macht bei diesem mit. Und das finde ich interessant. Und das Zweite, was halt auch interessant ist, also für die, die jetzt die Frage gestellt haben, wenn du immer darüber nachdenkst, ey, ist das jetzt wahr, was der erzählt? Und hat der wirklich Kontakt? Und was macht denn der da, wenn er da irgendwie 1000 Euro fürs Ticket verlangt, um damit
zu machen? Warum hat er so ein breites Kreuz?
Warum hat er so ein breites Kreuz? Dann musst du einfach eine Sache machen. Und das würde ich einfach jedem empfehlen. Probier es aus. Weil er hat auch kostenlose Tutorials, Meditationstutorials auf YouTube. Es sind noch ein paar, die quasi nicht zensiert sind. Und du musst dir nicht diese App holen, du musst dir nicht. Ich meine, die letzte Doku hat er einfach frei auf YouTube gestellt und hör einfach auf, irgendwie eine Doku nach dem anderen zu gucken und ein UFO-Video nach dem anderen zu gucken, setz dich einfach da hin, meditiere und versuch's. Also, und dann weißt du, ob es stimmt oder nicht. Diesen Schritt musst du irgendwann.
Du musst aber zwei, dreimal meditieren.
Also man kann ja wirklich sagen, dass
du musst halt anfangen. Filme, du musst den Schritt wagen.
Insgesamt mehr Gehalt haben als die meisten Schwurble-Videos irgendwo im Netz. Das stimmt schon. Aber nach hinten raus ein bisschen mit Vorsicht.
Viel interessanter ist sein YouTube-Kanal, der ja noch da ist, wo er diese ganzen Leute interviewt. Also ich glaube, 100 haben sich getraut, vor die Kamera zu gehen. Weitere 900 haben sich ja nicht getraut. Und diese Interviews mal anzugucken. Und dann merkst du, dass das so langsam an Substanz gewinnt. Und dass es ihm jetzt nicht nur um die Kohle geht. Also der hat schon viel auch for free hingestellt. Ne? Also, aber wie gesagt, du musst eigentlich hergehen und es irgendwann selbst ausprobieren. Dein MacBook zuklappen, dein Handy hinlegen und los meditieren. Und dann findest du es raus.
Ab aufs Feld.
Ab aufs Feld. So sieht's aus.
Ein paar Kekse und los.
Ja,
haben wir noch Fragen?
Ja, eine noch. Und da würde ich ja direkt in die erste News einsteigen. Wir haben hier nämlich noch 16 Seiten vor, bevor Daniel langsam nervös wird. Hey, finde euren Podcast grandios und freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank. Müsste doch bald kommen. Ja, jetzt.
Ja, im Moment.
Gibt es eigentlich offizielle deutsche Aussagen zu UFOs oder UAPs? Vielleicht auch neueren Datums nach der Veröffentlichung des Pentagon-Berichts? Nein.
Nee.
Es gab nichts.
Zumindest nichts Regierungsseitiges.
Es ist sehr ruhig. Es ist auffällig einfach ruhig.
Dass das kein Thema ist für die deutsche Mentalität. So blöd, wie es sich anhört.
Noch.
Aber ich glaube auch, dass im deutschen Militär, selbst im deutschen Geheimdienst, wird es, glaube ich, nicht ernst genommen.
Nee, da war ja, du kannst ja Bundespressekonferenz, Robert Fleischer hat ja mehrfach nachgefragt, beziehungsweise sein Kompagnon.
Ja, das Thema wird komplett.
Ja, ich meine, selbst wenn du sagst, man macht das nicht in der Bundespressekonferenz öffentlich, aber irgendwo im dunklen Keller, da werkelt eine Subdivision des ja, BNDs irgendwie daran, weiß, Kontakt aufzunehmen.
Muss man in Stuttgart tief graben, dann geht es vielleicht ab.
In Stuttgart.
In Bahnhof, ey.
Also, 21. Keiner will nach Stuttgart.
Ja, da ist ruhig.
Schucket. Ja, also.
Rammstein, Airbase, wer weiß.
Der Bericht vom Pentagon war ja eher dürftig und es wurde nach Geld gefragt, wie Paul schon in Folge 18 angekündigt hat. Haben wir nach Geld gefragt?
Ja.
Ja, es geht ja quasi um die Finanzierung.
Auch, es ist jetzt nicht nur um die Kohle, aber wir hatten es ja um das Weißwaschen.
Interessanter sind ja die Veröffentlichungen jüngster Zeit aus Frankreich oder Australien. Der Bericht aus Australien ist etwas älter, aber er enthält auch einige interessante Beobachtungen. Den Link findet ihr unten drunter, da. So.
Shownotes.
Ja. Ab Seite 31, Beobachtungen aus verschiedenen Ländern, darunter aus Frankreich und Italien. Teilweise ganz lustig, wie dort von Zwergen und Ähnlichem berichtet wird. Und da gibt's Einordnung und Highlights auch hier unten drunter in den
Shownotes.
Gut so. Aber ich bin mir sicher, dass ihr da schon dran seid. Danke und gut für die gute Unterhaltung. Beste Grüße aus Mittelhessen. Danke, Peter. Und ich habe natürlich mich damit beschäftigt und habe hier Auszüge raus aus diesen Berichten.
Okay.
Gut, sie standen bei Reddit, aber ich fand sie großartig, da brauchte ich nicht mehr suchen, weil es war schon einfach alles da. Und zwar auf Seite 32, bemerkenswerte Begegnung. Fall 82, Dänemark. 50 Meter vom Objekt, Zeuge gelähmt. Auch Vögel und Kühe. Vier gut aussehende Männer mit brauner Haut treten mit durchscheinenden Helmen auf.
Okay.
Also am guten Tag.
Glashelm dann.
Gut aussehende Männer.
Ja, also, und die haben Tiere und Menschen gelähmt.
Ja.
Okay, die sind aber gelandet oder was?
Anscheinend in Dänemark. Ich würde auch in Dänemark landen. Da sind die Supermärkte super. Da gibt es nämlich Chips mit Dill.
Da haben wir doch schon gelernt, dass da auch die Hölle los ist unten drunter.
Ja. Fall 144, Frankreich. Es wurden versucht, zwei Zwerge abzufangen. Und es wurde ein starkes orangefarbenes Licht von einem Objekt auf Schienen in etwa 20 Fuß Entfernung ausgestrahlt. Es gibt einen Bericht, der sagt, das Licht war so stark wie ein was ist denn ein Mac Flare? Was ist das?
Also MG, Maschinengewehr. Flare sind normal so Leuchtmunition.
Aus einer quadratischen Öffnung.
Es war auf Schienen.
Ja.
Okay.
Ist das so ein bisschen wie Zurück in die Zukunft? Da sind sie da auch mit dem Zug unterwegs? Vielleicht
haben sie mit so einem Wartungszug irgendwie kaputte Gleise geschweißt oder so.
Also ohne jetzt diesen Bericht zu unterbrechen, aber zusammen mit diesem Bericht hat der Luis Elizondo erzählt, was ja auch gerade in den News schwirrt, Anfang August, Ende Juli, dass es ja ein 25- oder 23-minütiges Video gibt, das sie sich da alle zusammen angeguckt haben, das überzeugende UFO-Sichtungen halt eben nun mal darstellt.
Ja, aber auf Schienen?
Auf der Eisenbahn.
Nicht auf Schienen, nee, das war was anderes.
War die wenigstens pünktlich, die Frage.
Aber das ist mit der
UFO 1621 von Alpha Centauri. Heute circa 10 Minuten später.
Fährt heute an Gleis 8 ab, nicht an Gleis 1.
Ja, das Schienennetz ist ja weit ausgebaut, vielleicht hat es ja was damit zu tun.
Achso, und im UFO dann, meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, wir erreichen gleich Frankfurt, dann meinen Hauptbahnhof auf Gleis 4 und alle springen schon auf.
Ich sehe schon die Aliens auf so eine Dresine. Ja, das Schienennetz. Alter Fall.
Fall 147. Auch wieder Frankreich. Beim Fahrradfahren verspürte ein Zeuge ein Kribbeln oder Jucken am ganzen Körper, wie bei einem Elektroschock.
Lenker falsch eingestellt.
Beim Absteigen setzte sich das Kribbeln und die Lähmung fort. Dann kam ein kleiner Mann und berührte ihn an der Schulter. Dann verließ ihm, was?
Was?
Berührte ihn an der Schulter. Und dann ging er zu einem nahegelegenen Fahrzeug und die Lähmung war weg.
Tja.
Alright.
Also, krass, ne? Wenn der Lenker falsch eingestellt ist, schlafen dir auch die Hände ein. Das ist normal. Oder der
aber in Frankreich, hier gibt es mehrere.
Fahrradarsch ist auch ein legitimes Symptom von falsch eingestellter Geometrie.
Hier gibt es aber mehrere Berichte mit dieser Lähmung, mit diesem Kribbeln und Gelähmtsein, wenn die auftauchen. Ja, ich mache jetzt noch einen, die Fälle schreibe ich unten drunter. Frankreich, Fahrradfahren, Zeuge hielt als Figur im Taucheranzug mit leuchtenden Augen und behaarter Brust an.
Alter, du hast jetzt schon die geilsten. Ja,
die einen doppelten Lichtstrahl von zwei vertikalen Scheinwerfern auf die Vorderseite des Anzugs richtet.
Also deswegen meine ich,
und das steht in diesen australischen UFO-Akten.
Ja, ich glaube, bei Australien kann ich mir das noch vorstellen, aber ich glaube wirklich, dass in Deutschland sowas nicht annähernd ernst genommen werden würde. Ich glaube, dass wenn in Deutschland irgendwie ein Polizist zu so einem Fahrradfahrer gerufen wird, der auf dem Boden liegt und er sagt, hier, da war ein Typ im Taucheranzug, der war ganz behaart und dann ist mir die Hand eingeschlafen, überall war Licht und dann auf den Schienen waren die Zwerge und dann sagt der Cop so, ja, weißt du was? Du kannst ja jetzt wieder gehen, du gehst jetzt mal schön heim, legst dich hin und ich mache jetzt hier auch meine Runde weiter und wir vergessen das, dann habe ich keinen Papierkram. Weil ich glaube, dass so eine Aussage von unserer Mentalität einfach nur nicht mal annähernd ernst genommen werden wird. Deswegen landet sowas, glaube ich, auch nicht großartig in Akten. Und ich glaube, dass einfach in anderen Ländern, die sind da offener für so
Da wird auch Deutschland das letzte Land sein. Das ist alles so ein bisschen kapiert. Das ist einfach so.
Also jetzt nicht irgendwie böse.
Also es gibt aber schon.
Wir haben da einfach nicht.
Naja, es gibt, glaube ich, einfach.
Das Mindset dazu.
Es gibt schon, glaube ich, so eine kleine, stille Community, der schon ein bisschen dran glaubt und auch in Kontakt ist. Aber die große.
Die Behörden das Zeug abheften.
Die große Mehrheit ist.
Conny, ja, du hast dich gemeldet.
Conny, ich hast du Kontakt?
Nee, aber ich könnte ich bin im öffentlichen Dienst. Ich kann,
aber die wird ja auch größer, die Community, ja.
Also ich möchte dran glauben.
Oh je.
Ja, wie gesagt, vielleicht ist auch irgendwie im Annähernd sowas passiert und vielleicht passiert sowas auch in Deutschland, aber wir kriegen es nicht mit, weil das nicht für voll genommen und daher überhaupt nicht aktenkundig wird. Weißt du?
Zumindest im Mainstream.
Gut, abgehakt, Hörerfragen, wir kommen zu den News.
Yeah.
Australien, wir bleiben da, wo er ist, veröffentlicht weitere UFO-Akten. Das berichtet Grenzwissenschaft aktuell. Das australische Verteidigungsministerium hat über den National Archives of Australia, NAA, weitere seiner ehemals geheimen UFO-Akten veröffentlicht. Mhm. Da steht dann auch sowas drin mit den Zwergen. Tatsächlich sind diese Akten aber schon seit Jahren bekannt, aber die jetzt veröffentlichten Akten laufen unter einem neuen Titel, und zwar wissenschaftliche Geheimdienstsache unidentifizierte Flugobjekte, und decken auf insgesamt 58 Seiten den Zeitraum von 1957 bis 71 ab. Den Link dazu
findet ihr in den Shownotes.
Ist aber auf jeden Fall mehr, als die Amis rausgebracht haben nach großem Tamtam, ne?
Richtig, richtig.
Also 58 Seiten, kann mich mal auf den Zahn legen, vielleicht so was Interessantes dabei.
Ja. Australien ist ja auch ein Hotspot so.
Ja. Ist auf jeden Fall viel Platz, ne, für die Aliens. Ja. Wenig Leute.
Ja. Neuseeland? Ist Neuseeland ein Hotspot?
Ja.
Kannst du da mit einer Cessna hinfliegen?
Ja.
Du kannst überall mit einer Cessna hinfliegen.
Eine internationale Forschungsgruppe hat unter der Leitung eines Harvard-Astronomen so ein Lichtsegel.
Ja, so ein Sonnensegel, Solarsegel.
Ja, entwickelt, um nach Anzeichen von außerirdischen technologischen Zivilisationen im Weltraum zu suchen. Entwickelt. Mhm. Und das ist als Galileo-Projekt bekannt, und die Forscher werden unter Leitung des Harvard-Astrophysikers, jetzt haben wir wieder Avi Loeb, der seine Bücher ja die ganze Zeit irgendwie raushaut.
Ich wollte gerade sagen, es erinnert stark an dieses, wie heißt es, Starsail? Projekt ist wahrscheinlich genau das.
Ja, ne? Sale, 50%, alles muss weg. Ja.
Nee, wir hatten
ich weiß, was du meinst.
Hat schon mal Werbung für sein Ding gemacht.
Auf jeden Fall nutzt er dafür künstliche Intelligenz und Daten von bestehenden und zukünftigen astronomischen Durchmusterungen. Also wahrscheinlich suchen die nach einem Muster irgendwie was ab. Und zwar mit hochauflösenden Teleskopen. Ganz interessant. Das Projekt ist Ziel, die Suche nach nicht identifizierten Luftphänomen, UAP, und anderen interstellaren Objekten wie unser Freund Oumuamua und von ETs erzeugte Satelliten, der Black Knight.
Zu dem komme ich dann noch.
Zum Black Knight? Was ist denn beim Black Knight-Satellit?
Komme ich dann noch.
Das ist jetzt aber schade. Übrigens, da sagt er übrigens, dass Oumuamua hätte geschickt werden können, um Signale aus allen Blickrichtungen zu scannen und nach Sensoren zu suchen, die ein noch zu entdeckender Vorgänger in der Erdatmosphäre eingebracht hat. Das heißt, das war nur so ein
großes
Mikrofon.
Der Kram ist eh schon alles bekannt. Das ist halt wieder nur so ein Zeitungsartikel, der mal wieder sagt, wir gucken jetzt mal wieder wegen mehr.
Die SD-Karte würde ich gerne mal sehen da drin. Und den Akku. Irgendwie ist das nicht richtig ausgedruckt.
Ja, eine Druckerpatrone hat Aliens
Die haben bestimmt Solarzelle.
Das ist eine Alienschrift, was du da hast.
Das ist ja
sehr winkig.
Nee, das hat ein Wurden Druck wir gehackt?
Wurden ja, wir gehackt? Sagen.
Was ist denn hier los? Dann lese ich es einfach vom Rechner ab. So. Drei Viertel der Klarträumer, so schreibt die Daily Mail, sagen, dass sie im Schlaf außerirdische und UFO-Begegnungen hatten.
Sehr spannendes
Thema. Ja, aber das verstehe ich ja wohl nicht, weil wenn du der Gag am Klarträumen ist ja, dass du bestimmst, was du siehst. Also der
Geschichten über Entführung durch außerirdische und UFO-Begegnungen konnten auf ein klares Träumen zurückgeführt sein. 114 von 152 Teilnehmern gaben an, nach einem oder mehreren Versuchen Klarträume zu haben, eine Begegnung mit außerirdischen UFOs gehabt zu haben. Micha, 61% davon sagen, dass sie außerirdischen Kreaturen begegnet sind, während 28% sagen, dass sie nur auf UFOs gestoßen sind. Etwa gleich kannst du Luft holen. Etwa 55% der Erwachsenen haben in ihrem Leben einen Klartraum gehabt. 23% der Menschen haben ihn einmal im Monat.
Los geht's. So,
also vielleicht haben wir da eine Begriffsdefinition Problem. Also für mich ist Klarträumen das luzide Träumen. Das heißt, du bist dir im Traum steht
luzide Träume, ja.
Bewusst, dass du träumst. Und der Gag am luziden Träumen ist ja, dass du quasi weiter schläfst, dir bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum steuern kannst. Also du kannst dann sagen, okay, ich bin jetzt hier im Traum, ich möchte jetzt, bin A, auf einer Karibikinsel, B, kann ich fliegen. Und C, habe ich in der einen Hand einen Cocktail, in der anderen Hand...
Was du da Geld sparen kannst.
Ich habe mir immer gedacht, es wäre eigentlich voll clever, dass du Sachen, die du ausarbeiten musst, dann im Schlaf ausarbeiten könntest. Das heißt, du hast über mehr Zeit. Aber
bist du also, Klarträumer?
Ich habe es tatsächlich mal lange probiert. Es geht ja so, dass du... Also das Grundprinzip ist ja, dass du ein gewisses... Ritual durchführst, vorm Schlafen gehen und auch immer in speziellen Situationen, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, immer wenn du durch die Tür gehst, guckst du dir auf die Hände. Und das muss so Muscle Memory werden, also muss so in Fleisch und Blut übergehen, dass du das automatisch machst. Und wenn du dann mal in einem Traum durch die Tür gehst, guckst du dir auf die Hand und stellst fest, also Hände sind oft in Träumen verzerrt. Oder es stimmt irgendwas mit deinen Händen nicht. Die Selbstdarstellung ist immer so ein bisschen verzerrt. Und dir fällt dann im Traum auf, okay, ich bin jetzt nicht so, wie meine Hände aussehen, bin ich anscheinend in einem Traum und nicht in der Realität. Und wenn du es schaffst, dann nicht aufzuwachen, kannst du deinen Traum steuern. Dann kannst du in dem Traum alles machen, was du willst. Und deswegen verstehe ich dann nicht, also dann... Wie dann musst du dir ja quasi vorstellen, von Aliens entführt zu werden, um von Aliens entführt zu werden.
Es ist unfassbar nah dran an eigentlich dem, was du meditierst, wenn du versuchen möchtest, Kontakt zu Aliens oder zu einer UFO-Sichtung zu kommen. Also ein Klartraum kann man vielleicht auch sehr eng sehen oder ein luzider Traum mit einer Reise ins Bewusstsein und dann eine Bewusstseinsreise zu machen.
Aber du hast die Kontrolle.
Yes, du hast die Kontrolle. Aber du hast die mal mehr, mal weniger, je nachdem, in welchem Stadium du dich befindest. Und es ist unfassbar nah dran und zu diesem Bericht gibt es auch Leute, die behaupten, dass dieser Kontakt immer mehr und auf einem krass hohen Level ist. Also man behauptet schon fast, dass mal irgendwie jeder Mensch auf diesem Planet oder fast jeder Mensch mal irgendwie Kontakt schon mit einem Außerirdischen oder mit einem UFO in einer Bewusstseinsphase, ich nenne es jetzt mal so, luziden Traum, war oder ist oder mal mehr, weniger regelmäßig. Also da geht's ab, da ist ein Riesenverkehr quasi über unserem Himmel, wo immer mal wieder nachts was abgeholt wird.
Vielleicht ist aber auch der Großteil aller Alien-Kontakte eigentlich nur ein Luzidtraum gewesen.
Ja.
Der einfach nichts anderes war als ein Traum. Verstehst du? Meinst du, es steckt
du musst
hinter Träumen immer mehr?
Also genau, es geht darum, was ist ein Traum?
Das ist halt die Frage.
Ja, und
also ist dein Unterbewusstsein verarbeitet Sachen und du kannst dich ein bisschen.
Welche eingehen, Levels gibt's da?
Was oder verlässt du deinen Körper?
Ich habe ja noch ein paar
Zeiten woanders ein. Das ist halt die freie Interpretation eines.
Und das
Traums
hängt sehr eng miteinander zusammen und da muss man natürlich auch recherchieren und sich halt auch nicht nur im Mainstream schlau machen.
Also ich muss
das
zugeben, ich habe es noch nicht geschafft. Also noch vielleicht mal eine kurze Zeit, auch dass wenn du machst mal auf und schläfst wieder weiter und probierst dich in ein gewisses Setting rein zu träumen. Ne? Das habe ich schon geschafft, aber dieses Typische, dass du einen ganzen stundenlang deinen Traum kontrollierst und da alles machen kannst,
habe ich ganz selten nicht geschafft. Ne? Das habe ich
kommt auf deine Frequency, auf deine Stimmung, auf deinen Bewusstseinsstatus, nenne ich es mal ein bisschen sachlich ausgedrückt.
Also so eher im Urlaub, als wenn man weiß, man muss morgen früh um 6 wieder rausstehen.
Und auf die Ernährung auch noch.
Okay, Paul, jetzt kannst du auf alles versuchen.
Auf diverse Substanzen vielleicht auch noch, aber wie gesagt, hat bei mir tatsächlich noch nicht.
Also ich meine,
diese
Drogen, die stimulieren ja auch in eine gewisse Richtung, in diese Richtung an, je nachdem, was für eine du nimmst und welchen Bereich du da erforschst und jetzt du.
Ja, keine. Das ist eine russische Studie hier und ich sage, kann ich jetzt noch ein paar Zahlen um die Ohren. 152 Leute haben da mitgemacht, 114 haben davon irgendwie Klarträume, von 114 gaben 61% an, dass sie außerirdischen Kreaturen begegnet sind, 28% gaben an, auf UFOs gestoßen zu sein. 20% hatten die Realität in Bezug auf das Fehlen paradoxer, traumähnlicher Ereignisse nahe. Was auch immer das heißt. Aber es ist total abgefahren. Und zwar 39% der Befragten gaben an, visuellen Kontakt mit Aliens gehabt zu haben.
Also ich denke mir halt, wenn du einen Luzidtraum hast und kontrollierst, was du siehst und wo du bist, dann kannst du dich auch in so einen, sagen wir mal, in einen Independence
Day reinträumen. Von den 39% gaben aber auch 26% davon an, dass sie damit mit ihnen sprechen konnten. Und 12% haben dann wirklich mehr als eine sprachliche Interaktion mit denen gehabt.
Du kannst auch entscheiden, ob du ins Gespräch gehen willst mit denen. Die fragen halt vorher und dann kannst du auch sagen, oh nee, heute ne.
10% sagten, sie seien in einem UFO gewesen, 3% flogen mit.
Würde mich mal interessieren, für wie viele das eine negative Erfahrung war.
Das steht da nicht.
Weil, wie gesagt, wenn du die Kontrolle hast, warum solltest du dich in ein negatives Szenario bringen?
Korrekt.
Ja, also, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Studie gibt, dass da auch was dran ist, aber mit diesem Klarträumen weiß ich nicht, ob man da nicht begriffstechnisch ein bisschen aneinander vorbei. Oder ob ich da.
Ich meine, sprech mal, geh mal nach Indien und sprech mal mit jemandem über Klarträume. Die dröseln das komplett anders zum Beispiel auch auf. Ja? Also da muss man sich, aber das wäre ein extra Thema. Wir machen, glaube ich, weiter in den News.
Ja.
Die Daily Mail berichtet, der NASA-Administrator Bill Nelson glaubt, dass die Menschen einen Hinweis bekommen werden, dass intelligentes Leben außerhalb unseres eigenen Universums existiert. Also wie so eine Postkarte. Grüß, grüß. Ja, auf Alpha Centauri ist es schön.
Ist eigentlich meine Postkarte angekommen, noch aus dem Urlaub? Bevor ich es vergesse. Nein, okay, nee. Muss man im Briefkasten gucken, ist komisch. Ja, hätte schon seit einer Woche da sein sollen. Aber egal. Okay, Postkarte. Also meinst du die Aliens?
Wo warst du auf Alpha Centauri? Auf Alpha Centauri, die haben Privatpost, das dauert ein bisschen länger.
In Römershagen.
Das klingt auch wie außerirdisch.
Ja. Markgrafenheide Ostsee.
Yeah. Er wiederholte, dass es wahrscheinlich Leben im Universum gibt und wies auf sein Alter und seine Ausdehnung als Zeichen hin. Kommen wir ja nachher noch zu im Thema Planet 2.
Da sind wir ja wieder beim Fermi-Paradoxon. Ne? Prinzipiell, wenn du das als Anzeichen nimmst, dann hast du ja nur zwei Schlüsse. Entweder die sind da oder es gibt keine.
Ja,
Die sind da und wir haben es nicht mitgekriegt oder es gibt keine. Das sind die zwei Schlüsse, die du ziehen kannst.
Er ist auf jeden Fall fest davon überzeugt, das hat er bei CNBC gesagt, dass es dort draußen intelligentes Leben gibt und dass wir einen Hinweis darauf bekommen werden.
Sehr hervorragend.
Wir warten mal auf den Hinweis ab. Wir läuten nämlich schon die Glocken hier.
Ja.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Wie könnte so ein Hinweis aussehen?
So wie wir es gerade schon aufgedröselt haben.
Ein Signal.
Es kommen die Augenzeugen, dann kommt das eine oder
Jochen
andere.
Jochen vom Mars wird.
Ja. Und dann irgendwann, wenn sie vielleicht auch vorgestellt. Ja, muss ja mal irgendwann.
Die Sun hat auch noch berichtet, ein ehemaliger CIA-Agent gibt zu, mysteriöse Objekte gesammelt zu haben, von denen er behauptet, dass er sie in Opfern von Entführungen durch Außerirdische gefunden hat.
In Opfern?
Ja.
Also quasi Alien.
Implantate.
Habe ich letzte eine Anzeige gesehen, irgendwo, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen, jemand, der dir für 400 Euro Alien-Implantate entfernt wieder.
Ernsthaft? Da gibt es eBay Kleinanzeigen. Das gibt's.
Ich weiß nicht, ob es oder irgend so ein Esoterik-Ding.
Ich meine, du kannst dich für $19,95 in Amerika gegen außerirdische Entführung versichern lassen. Ja. Das geht.
Ja.
Wahrscheinlich pro Tag.
Wie kriegst du die Sonde
wieder? Musst du ja die Sonde auch noch wieder rauskriegen.
Ja.
Kann man das bei der Versicherung angeben?
Bestimmt ist alles.
Ist halt die Frage, darfst du die Sonde behalten und dann musst du einschicken.
Ja, Paul, wir haben hier den Basistarif für $19,95. Das ist nur die Entführung, da hast du jetzt keinen Zeitverlust.
Ja.
Verdienstausfall und Sonden, dann müssen wir in den Premium-Tarif wechseln. Der kostet dann $149,90 pro Quartal.
Und wenn sie gern unterschieden hätten, ob es ein Herzschrittmacher ist oder eine Sonde, Dann kostet nochmal extra. Ansonsten holen wir einfach alles raus, was nie reingehört.
Alles was.
Auf jeden Fall heißt
es. Ach, so eine künstliche Hüfte. Ärgerlich.
Der CIA-Agent heißt Daryl Sims und er hat in einem Podcast in Amerika das behauptet, er habe Operationen an Menschen durchgeführt, die glauben, ihnen seien Gegenstände von Außerirdischen implantiert worden. Und er sagte, bei einigen dieser Operationen haben wir tatsächlich Objekte entfernt, die tatsächlich irdischen Ursprungs waren.
Lass mich raten, die waren alle irgendwo
bei den Marsdeutschen
und die sind aus Versehen draufgefallen, haben sich nicht getraut, zum Arzt zu gehen.
Nein.
Nein, nicht?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Wir könnten ja wieder davon ausgehen, dass es ja schon eine gewisse elitäre Gruppierung gibt, die schon die Technologie besitzt, die UFO-ähnlich ist und dann ein Interesse hat, keine Ahnung, eine bestimmte Menschengruppierung, Implantate, Ordnungs-, weiß was ich auch
immer
zu. Aber
meinst du, diese Implantate sind dann so grobschlächtig, dass es so ein Hobbychirurg, die irgendwo in so einem Kellerlabor rausschneiden kann? Weil ganz ehrlich, wenn die schon so weit entwickelt sind, dann sind wir doch auf Ebene von irgendwie Nanobots oder von organischen.
Ich rede von den 60ern und 70ern.
Technologie. Ja, die Aliens, für die Aliens waren die 60er genauso wie heute. Waren
nein,
ja
nein, ist schon eben nicht entwickelt. Aliens. Also Menschen,
ja?
Eine Gruppierung von Menschen schafft es, die Alien-Technologie zu ergattern, baut UFOs, baut irgendwo eine Basis auf, so, und braucht halt irgendwie, keine Ahnung, und hat dann Spaß draus, irgendwo dahin zu fliegen, Menschen zu entführen, was zu implantieren. Und das, was sie implantieren, ist ja nichts anderes aus den 60er, 70er Jahren.
Ja, aber wenn sie doch die Alien-Technologie schon adaptieren, dann...
Weiß ja nicht, wie groß so ein Ordnungsgerät ist. Da gibt es kleine und große. Ja? Gibt's große Powerbank, kleine Powerbank.
Ja. Ja. Unendliche Powerbank.
Unendliche Powerbank.
Die großen Batterien, die 2D-Zellen,
ja.
Hat das Ding. Meine Fresse, ey.
Kommt halt drauf an, was damals halt schon auf dem Markt war, auf dem Insider-Markt.
Nee, auf dem Alien-Markt, weil dann
aber
ist es doch Alien-Technologie.
Es wurde tatsächlich auch behauptet, dass Menschen, die mal Kontakt zu wirklich Außerirdischen hatten, kurzzeitig danach entführt wurden von wiederum unserer geilen Elite, um dann, keine Ahnung, irgendwas zu machen, um wieder zurückzubringen, um zu überprüfen, ob die Aliens irgendwas mit dieser Person gemacht haben.
Hm. Naja,
also
es wäre schon schön gewesen, wenn er mal vielleicht so ein paar so Dinge fotografiert oder auseinandergebaut hätte irgendwie, dass man mal reingucken kann.
Das war nicht schlecht, ja. Warte. Muss ich mal kurz in den Artikel nochmal.
Vor allem, der sammelt die, so wie als wenn er die dann hat so einen Setzkasten daheim.
Briefmarken sammelt.
Ja.
Der hat eine Webseite.
So auf ein Date. Oh, hey, hast du noch Bock, mit zu mir zu gehen? Ich zeig dir meine Sammlung von Geräten, die ich aus Leuten rausgeschnitten habe.
Ja, aber das ist eigentlich
habe.
Auch ein spannendes Thema, ne? Die Artefakte und die ganzen Gimmicks und Sachen, die es da so gibt.
So sieht er aus.
Ey, sieht ja aus wie der Fritzel in Jung.
Alter.
Zu dem würde ich in keinen Keller gehen, ich nicht. Daryl Sims.
AlienHunter.com.
Geile See. Website.
Website.
Okay, nee, wenn, ja, der sieht mit, aus. Wenn der mit dem Skalpell zu nahe kommt, dann gute Nacht, hey.
Ja, der hat sie ja nur gesammelt.
Ja, gut, er hat sie wohl herausgeschnitten, oder?
Er ist aber Therapeut des Jahres, eine Ehrung. Therapeut vom National Board of
News.
Von Terra kommt es.
Er hat vom Slowakischen Museum eine Gedenkmedaille bekommen, vom UFO-Museum in Japan eine Gedenkmedaille, vom Roswell-Museum hat er eine Dauerausstellung und eine Anerkennungsurkunde von Frauen der Luftfahrt hat er.
Okay, also.
Dann, die aber nicht so unterschätzt sind. Ne?
Nee, da,
ich möchte alle
aber
Zweifel
was ist denn das bitte für eine Kombi? Ey, mal ohne Scheiß.
Nee, die
Frauen der Luftfahrt zusammen mit dem Roswell Museum, dem Slowakischen Museum und er ist Therapeut des Jahres 1993.
Das ist wie früher,
ganz ehrlich.
Das ist wie früher. Der
hat alles mitgenommen.
In den Anfangszeiten des Internets, wo jeder irgendwo so eine Members of Tripod Homepage hatte und jeder hat Awards an irgendjemand anderen vergeben. So Bibis Dittelmaus Sammelecke hat den Award, Silver Award mit Daumen hoch vergeben an die Jochen vom Mars Fanpage.
Aber er schreibt von seiner ersten Begegnung hier auf der Website.
Vielleicht sollten wir den doch mal genauer durchleuchten.
Auf jeden Fall.
Also, schreibe ich mir gleich mal auf, also, der AlienHunter.
Der Hausaufgaben hilft auf.
Daryl Sims.
AlienHunter.com. Könnt ihr zu Hause auch mal recherchieren. Aber auch hier gilt, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Zumindest hat er es in die Sonne geschafft. Komet oder Zwergplanet, großes Objekt aus dem äußeren Sonnensystem, nähert sich bis 2031 unserer Sonne. Hast du es gewusst, Paul?
Ja, da nähert sich und entfernt sich ständig immer irgendwas.
Da ist halt viel los da draußen.
Grenzwissenschaft aktuell berichtet das, und zwar in der in den Daten von dem Dark Energy Survey, DES, wer kennt das nicht?
Klar.
Haben Astronomen ein großes Objekt entdeckt, das die Sonne auf einer stark exzentrischen Umlaufbahn umkreist und sich derzeit seinem sonnennächsten Punkt annähert. Dieser Weg wird das Objekt mindestens bis zur Umlaufbahn des Saturn führen. Um was genau es sich handelt, ob Komet oder Zwergplanet, ist derzeit noch unklar. Aber es finde ich ganz
vollkommen unwichtig.
Warum denn? Ist doch spannend.
Es wird ja eine von 1 Million Geschichten.
Ja, aber ey, Paul, wenn da jetzt irgendwie so ein Planet auf einmal bei uns durch die Milchstraße fährt, ja, oder durchs Sonnensystem, durch unsere 9 Planeten, 8. Pluto ist ja weg, obwohl er für mich noch da ist.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch 32, Conny.
In deiner Welt.
In dem dualen Sonnensystem.
Ja, es.
Deshalb interessiert mich so.
Aber ich finde das wirklich interessant, weil was ist denn, wenn der mit dem Saturn zusammenstößt?
Ja, da ist was los.
Ne? Kommen die Arcturianer, lenken den ab und weiter geht's.
Gut, das wird man dann sehen. Ne? Da wird ja auch, die Hobby-Sternwarte irgendwo von Connys alter Schule, die würde das ja dann auch sehen können.
Ja, klar. Dann fahren wir dahin.
Und die würden es dann bestimmt auf ihrer TikTok-Seite mal besprechen. Insofern, wenn da was passiert, kriegen wir das, glaube ich, mit.
Du hast noch eine News, bevor ich die Abschlussnews, oder soll ich die Abschlussnews machen?
Ich mache jetzt noch, also um jetzt mal einfach wieder bei der...
Kannst du noch den Kommentar lesen, den ich dir geschickt habe? Ob wir den lesen wollen, weiß ich nicht.
Muss ja gleich mal gucken.
Okay.
Aber jetzt, um mal...
wieder mehr Erdboden zu bekommen.
Ja, um jetzt mal wieder... die Füße auf den Boden zu kriegen, hier immer wieder ein bisschen richtige Wissenschaft. Es ging ja vor einiger Zeit die Meldung rum, dass, was heißt vor einiger Zeit, schon seit ein paar Jahren, dass auf dem Mars die Spuren für Wasser
Da liegt ein Buch, wurde. Sonst nichts. Also die Marsdeutschen haben es da liegen lassen.
Nee, es ging einfach darum, dass quasi in der Mars-Antarktis, in die südliche Polkappe, dass da drunter Wasser ist. Meinst du das natürlich mit diversen
Angelter Jochen vom Mars?
Der Angelter. So fast, dass die Bibel ihn nass wird, weil Wasserschaden kostet extra.
Alter Falter.
Jedenfalls hat man das quasi radartechnisch abgetastet, ist davon ausgegangen, dass es da unter der Erdoberfläche Wasser gibt. Sehr salziges Wasser, das quasi auch immer noch flüssig ist, aufgrund des hohen Salzgehaltes. Es stellte sich aber jetzt raus, dass es eigentlich kein Wasser ist, sondern eine Ton- bzw. Lehmschicht.
Aber Lehm.
Das hat man mit quasi auch nach replizieren können, indem er einfach solche Lehmschichten mal mit Radar abgetastet hat und gesehen hat, dass sich das Spektrum, das quasi zurückkommt an Radarstrahlung, das du ja dann interpretierst, eben dem ähnelt wie sehr salzhaltiges Wasser. Und es ist wahrscheinlich kein flüssiges Wasser unter den Polkappen, sondern einfach nur eine dicke Tonschicht.
Aber
Bullshit.
eigentlich ist einfach die Wasserrutsche da unten, ne, und das Hallenbad. Ja,
genau.
Ne, aber wir kriegen jetzt erzählt, es wäre Ton.
Aber Lehm ist doch auch Wasser. Oder ist das nicht ein bisschen feucht und flüssig?
Alter, da.
Ja,
und in einem halben Jahr sagen wir, oh, wir haben vielleicht doch Wasser zu sehen und oh ja, da ist noch das da und ein halbes Jahr später, oh, es haben uns doch hier zwei irgendwie, keine Ahnung, Granit.
Ja gut, irgendwann scheint ja mal Wasser da gewesen zu sein, weil die Erosionsspuren deuten ja drauf hin. Ja gut, wenn es verdunstet ist und in die Atmosphäre entflüchtet, ist es weg.
Fort.
Ja. Das ist halt die Frage, findest du nur wirklich noch flüssiges Wasser? Ich meine, von der Temperatur her kann es ja nur gefroren sein oder wie gesagt, muss sehr salzhaltig sein, damit es eben flüssig bleibt. Das ist ja der Gag an der Sache.
Ja, ich meine, es gibt Planeten, die haben nur Süßwasser.
Ja. Da ist die Hölle los.
Das kapiere ich auch nicht ganz. Aber
gibt's auch, ja.
Ja. Du wolltest noch eine Abschlussnews machen, bevor wir...
Ich habe noch eine Abschlussnachricht.
Ein Planet weiterziehen.
Deutschland gründet neues Weltraumkommando. Am 25.07. war das bereits schon.
Yeah!
Und zwar haben wir jetzt endlich die Bavaria One nimmt Gestalt an.
Endlich.
Am 13. Juli verkündete das deutsche Verteidigungsministerium deutschen Weltraumlage und Aufklärungszentrum in Uedem, wer kennt es nicht, ein kleines Heckennest in Nordrhein-Westfalen, die Schaffung eines neuen Weltraumkommandos an, das als jüngstes von einer Handvoll Nationen mehr Ressourcen und Missionen unter den Sternen priorisiert.
Yeah.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer,
alter Falter,
die Annie,
hielt eine Grundsatzrede für die Veranstaltung des Militär, antwortete auf die zunehmende Bedeutung des Weltraums für die Funktionsfähigkeit unseres Staates, den Wohlstand unserer Bevölkerung und die zunehmende Abhängigkeit der Streitkräfte von weltraumgeschützten Daten, Diensten, Entschuldigung, und Produkten, sagte Kramp-Karrenbauer. seit 2009 nutzt es, das liest sich doch auch so, ja, Entschuldigung. Seit 2009 nutzt die deutsche Luftwaffe das Space Situational Awareness Center, um Weltraumressourcen zu überwachen, das Manövrieren von Systemen anzuordnen und den kommerziellen Satellitenbetreibern Ausweichrouten zu empfehlen. Das heißt, die, wenn ich jetzt oben so ein Satellit habe, dann kommt so ein Ruf.
Hey Leute.
Ich mein, Konisat 241, ja, ausweichen auf 643. Geht
doch, ich meine, du hast ja wie so eine Flugsicherung auch für die Satelliten. Ne? Das wird ja auch in gewissem Maße koordiniert. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich so traurig, dass die Meldung, das geht
genau weiter.
Ja, aber nur ganz kurz, ich finde, es ist so traurig, dass eigentlich die Meldung, einfach nur die Meldung, dass sich Deutschland in irgendeiner Form in den Weltraum wagt, schon so zu lachen, also schon so Comedy
ist. Eine Möglichkeit, ne? Ja, also es liest sich so ein bisschen, also wenn man es liest, hat man so das Gefühl, sag mal, ist das jetzt, also ist das jetzt Quatsch oder wo sind wir eigentlich, ja? Oder, Möglichkeit Nummer zwei, es ist die Legalisierung von dem, was eh schon die ganze Zeit passiert und hat jetzt einen Namen bekommen.
Marihuana.
Ich glaube, dass das in anderen Ländern durchaus so wäre, aber ich glaube, dass Deutschland einfach...
Und es ist auch in anderen Ländern überall gerade
keine
so.
Weltraummentalität ist. Das ist wie sie keine Weltraumnation. Bei jedem anderen Land würdest du sagen, ja klar.
Also Bayern ist Weltraumnation.
Du schlägst ja nieder. Buschis, da geht's ja noch weiter kurz in dem Artikel. Okay, da ja noch ganz kurz. Im Herbst 2020 wurde dort das Air and Space Operations Center als Reaktion auf die Erklärung der NATO zum Weltraum als neue operative Domäne eingeweiht. Das ist wirklich so ein deutscher Text hier. Die NATO hat den Weltraum zu einer ihrer 7 wichtigsten Prioritäten für neue und disruptive Technologien erklärt. Im März belegten die Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedstaaten eine neue Strategie der verstärkten Zusammenarbeit mit Technologie- und Innovationszentren und nicht traditionellen Industrien. So, es gibt nicht das nur in Üdüm, sondern auch in den USA gibt es das ja nur auch, dass US Space Force Dingsbums da haben wir schon gehabt. Und ich glaube, irgendwo hier auf der Schwäbischen Alb in Bayern wird es wahrscheinlich die Bavaria One geben. Unter so einem,
es ist so witzlos. Sorry.
Oder in Berchtesgaden, da ist gar kein Portal in die Zukunft. Da sitzt eigentlich Markus Söder
vom Bayerischen Stargate.
Von Bavaria One und sagt so, jetzt ist soweit. Jetzt muss ja Bayern ein Weltraumstaat und dann können wir hier jetzt ein Oktoberfest feiern und das machen wir auf dem Mond.
Ja.
Ja, Mai. So.
Mit den Monddeutschen.
Ja.
Oh Mann, ja.
Du musst dich aber komprimieren.
Die Lunasprudler Spatzenspiegel.
Aufhören.
Und Jochen vom Mars macht Stand-Up-Comedy.
Ja,
der Klatsch. Die Eröffnungsrede. Ja. Hauptsächlich schon gesehen hier auf dem Mond. So geht es denn los.
Ja. Ja, du musst die Sachen auch nochmal komprimiert zusammenlesen, ja. Wir hatten in den letzten Folgen schon das Mining auf dem Mond, dann hatten wir den Vodafone-Anschluss auf dem Mars. Jetzt, keine Ahnung, wird hier noch ein Weltraumzentrum gebaut und das alles aber passt nur zusammen, um irgendwelche Satelliten ein bisschen nach links und nach rechts zu ziehen. Leute.
Paul, du hast uns noch ein Video mitgebracht. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe das schon so vorbereitet, dass ich es einfach nur reinziehen muss. Wenn du
ach, so ein UFO-Video?
Oh, ja, das hast du doch geschickt.
Ja, ich wusste nicht genau, welches du meinst, aber los, ja.
Wir sehen jetzt ein Video, ihr müsst es beschreiben, weil ich kann es ja nicht sehen.
Das ist was für ein Mischa.
Ja,
das ist was für ein Mischa. Es geht los.
Es kommt.
Oh, ich sehe auf jeden Fall Regen.
Wir sehen eine Fernsehaufnahme von irgendeinem Unwetter oder so in Brasilien ist das.
Also ein Helikopterflug, einer filmt aus dem Helikopter raus, könnte ein Pressehelikopter sein, man sieht die typische Skyline von Rio oder sowas in der Art, also Brasilien, Südamerika.
Wir sehen viele Hochhäuser.
Und dann
vor einer gigantischen Regenfront fliegt etwas von rechts nach links durchs Bild. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt ausgerechnet ein UFO sein soll und kein
was
Flugzeug
würde es denn
was
für dich
können.
Deiner Meinung nach sein?
Ich weiß nicht, weil irgendjemand hat es mit einem Toaster gefilmt.
Komm schon, es ist sauschnell.
Ja,
es ist viel zu schnell für einen Flieger.
Du weißt doch gar nicht, wie der Abstand zur Kamera ist.
Ja, aber das kann man schon so ein bisschen abschätzen.
Nein, du weißt ja nie, wie groß
das ist. Okay, sagen wir mal, wenn
sagen wir mal, es ist lass es mal keine Drohne sein, sondern ein Modellflugzeug. Und es fliegt einfach dann nur 500 Meter von der Kamera weiter weg, wenn es doch klein ist und schnell. Das ist da auch wichtig, immer die Parallaxe zu bedenken. Das heißt, je näher was an dir dran ist, an deinem Standpunkt,
desto besser könnte man es vorbei. Auch erkennen.
Deswegen ist auch der Gag, wenn du beim Autofahren aus dem Fenster guckst und da ist ganz hinten der Horizont, der bewegt sich nur ganz langsam und die Leitplanke direkt vor dir, die zischt vorbei.
Bin ich 100%
jetzt kann man natürlich an diesem Video nicht einordnen, welche Entfernung dieses Ding.
Wir sehen einfach nur ein Ding über die Stadt schweben.
Genau,
wenn die Podcast-Hörer auch mal
kapiert haben. Genau, also über diese Stadt. Es ist jetzt schwer einzuordnen, welche Entfernung dieses sich bewegende Objekt von der Aufnahme hat. Weil alles die gleiche Schärfe hat. Es ist entweder mit einem kleinen Sensor gefilmt oder mit einer sehr großen Blendenzahl, das heißt kleine Blendenöffnung, dadurch ist das komplette Bild
von vorne bis hinten scharf. Es ist nicht scharf. Okay.
Ne? Aber ich meine, es fliegt sehr geradlinig.
Ich darf auch noch was dazu sagen. Schnell. Also sagen wir mal, wenn es ein großes Objekt wäre, sagen wir mal ein Airliner, dann würde man aber schon deutlich das Seitenruder erkennen. Es ist nicht zu erkennen. Also es ist keine Boeing.
Aber wenn das ein Airliner ist, dann heiße ich aber auch
also
Jochen.
Die Form, also soweit man es beurteilen kann, aber hier, guck mal.
Nee.
Also ich finde, das meinst du nicht?
Nein, das wäre wesentlich deutlicher, das Seitenruder. Es muss ja
es die Richtung halten. Es ist ein rundes Objekt, was über Rio de Janeiro.
Es hat so ein flaches Tic-Tac-UFO-ähnliches.
Es ist gefilmt aus einem Helikopter raus.
Ja, genau.
Ja, und da geht es um das Unwetter, was nahe hat.
Ja, ja.
Genau, die haben Nachrichtensendungen gemacht, Unwetter über Rio oder was es da immer auch war. Hm. Und dabei zufällig dieses Objekt halt aufgenommen. Und es ist kein Airliner. Drohne, weiß ich nicht, da müsste man also so ein bisschen mehr die Propeller sehen.
Ich gebe dir, es fliegt sehr stabil. Es ist natürlich, je nachdem, wie weit es wohl von der Kamera weg ist, sehr schnell.
Ja.
Ist, wie gesagt, ungeklärt noch. Aber noch auf jeden Fall eine interessante Aufnahme.
Unidentified.
Es ist vor allem, muss ich sagen.
Meine Tagesaufnahme.
Genau, ich gebe dem auf jeden Fall das Ding. Es hat einen Grund, warum das Video entstanden ist, weil diese gigantische Unwetterfront, kann ich mir schon vorstellen, dass man das filmen will. Und wenn dann was zusätzlich noch ins Bild kommt, dann hat es für mich immer so eine gewisse Authentizität. Wenn jetzt eine irgendwas filmt, einfach ein Himmel,
aha,
und dann kommt aus dem Nichts irgendwas rein und denkst dir, ach, ja, ich habe jetzt wie immer 365 Tage im Jahr einfach mal 8 Stunden lang Himmel gefilmt, plötzlich ist was aufgetaucht, dann denk ich mir, wirkt ein bisschen konstruiert.
Gut, dann werde ich dir jetzt mal das nächste Video zeigen.
Ich habe noch zwei.
Jetzt drücke ich Play. Es ist auf Staten Island in New York. Vom 25.07. Glaube ich, das Video.
Also man sieht drei Leuchtpunkte, die durch die Nacht fliegen. Ja, auch in Formation wieder, typische Dreiecksformation.
Es ist wieder Nacht, genau.
Ein gleichschenkliches Dreieck.
Erinnert so ein bisschen an das Logo von Dr. Stephen Greer.
Meinst du, er hat dann eine CE5 gemacht in dem Video?
Meinst du, er hat drei Drohnen?
Weiß ich nicht. Aber man kann theoretisch beim Kontakt, kann man, wenn man möchte, und es kommen mehrere, kann man sich eine, ich sag jetzt mal, eine Formation wünschen. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber.
Dann will ich, dass ihr unser Logo anzündet.
Oh, wie geil das wäre. Wie geil das wäre. Wenn der Erstkontakt einfach im Alarmstufe Beige Logo sein will.
Ja, nee, ist kein Witz. So
aber wir sehen drei Punkte jetzt, vier Punkte durch den Nachthimmel fliegen. Sehr, sehr schnell. Und das ist genau sowas, was der Daniel und ich in Spanien gesehen haben. Genau sowas haben wir gesehen. Da gab es auch einen YouTube-Kommentar dazu, wir sollen das mal beschreiben. Das Video, was du jetzt bei uns hier siehst, sowas haben wir gesehen.
Oh, right.
Also ich meine, es ist so, dass der Abstand dieser drei Leuchtenpunkte zueinander sich verändert. Das heißt, es ist jetzt kein dreieckiges Objekt, das an jeder Spitze
seine Form behält.
Genau, ein festes dreieckiges Objekt, das an jeder Spitze einfach eine Leuchte hat.
Ja.
Weil dann würde sich der Abstand zueinander nicht verändern. Das heißt, es sind drei einzelne Dinge, die da fliegen. Ja.
Also ich finde es sauspannend. Sowas haben gesagt, wir
sieht cool aus. Mal,
es sind mal bessere Aufnahmen als wir.
Ja gut, dann wirst du wahrscheinlich jetzt mit der nächsten unzufrieden sein. Das ist nämlich ein UFO über New Hartford, auch im Staat New York, auch vom 25.07.2021. Da hat jemand den Mond gefilmt, so wie das der Mischa gerne macht.
Oh Gott, drücken Blende wir mal Play. Ist ja total überbelichtet.
Ja, aber pass
Mond
auf.
Mondfilter vor, okay, hey, ja. Guck mal,
trotz der Blendung, Alter.
Ja, ich tippe, es ist der Mond, ne?
Ja.
Und jetzt tauchen dort was auf. Ich sehe es nicht. Ihr müsst den Podcast-Hörern beschreiben.
Weiße Punkte, kleine, neben dem Mond in unterschiedlichen Formen, die sich leicht und langsam unterschiedlich bewegen. und die auch eigentlich sauhell sein müssten, weil der Mond...
Nee, weil dadurch, dass der Mond so krass überbelichtet ist, kann ich mir schon vorstellen, dass der relativ viel Licht einfängt. Aber wie gesagt...
Alter, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schon fast 11. Unser
Logo machen.
Ja, und es sind...
Das wäre jetzt halt mal...
Hier auf der Seite sind auch noch welche.
Ja, ja.
Die bewegen sich so... Oh, guck mal, was...
Oh, die formen ein Dreieck.
Wahnsinn.
Die formen ein Dreieck.
Kommt ja auch drauf. Aber ey, jetzt wird es aber schön gerade.
Micha, sind das Drohnen oder sind das keine Drohnen?
Also... Theoretisch könnten ja alles immer Drohnen
sein.
Nein, natürlich nicht. Ne?
Aber schon geklärt. Aber,
du könntest sowas durchaus mit Drohnen nachmachen. Es ist natürlich jetzt überhaupt schwer zu sagen, was wir da sehen, weil es könnte alles oder nichts sein, weil auch der Mond, dadurch, dass der Mond so überbelichtet ist, dass er einfach nur ein weißer Fleck ist.
Ja.
Ne? Also man erkennt eigentlich keine Mondkontur, man sieht aber
aus wie weiß. Es ist ja generell das Problem, dass du bei so Astrofotografie, wenn du den Mond korrekt belichtest, fotografierst bei einem Vollmond, musst du so weit abdunkeln, dass du den Rest von den Sternen nicht siehst.
Ja. Ja,
also du hast immer das Problem, dass entweder der Mond überbelichtet ist oder halt du den Rest von den Sternen nicht siehst. Du kannst natürlich auch mit diversen Stacking-Technologien, ne, oder mit HDR-Aufnahmen, kannst dem entgegenwirken. Ist beim Film wohl nicht ganz so einfach.
Ja, keine Ahnung.
Also es sah zumindest cool aus, aber ich kann ja auch nicht sagen, was es war.
Ja, das weiß keiner. Ja. In diesem Sinne... Fühlt euch gut unterhalten. Oder glaubt, was ihr wollt.
Und wir kommen zu...
Ja, ich würde sagen, kurzes Break, dann kommen wir zum Thema.
Alien-Spezies.
Bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus dem Testbild oder was auch immer jetzt ich eingeblendet habe. Wir waren uns kurz frisch machen und du wolltest eine Alien-Rasse besprechen.
Ja, ja, wir brauchen dann auch irgendwie so einen geilen Jingle.
Ich baue irgendwas ein.
Irgendwas Geiles. Oder wir brauchen doch mal irgendwann so noch mehrere Buttons. Das wäre auch geil. Das können wir mal noch überlegen.
So wie Stefan Raab
vor
20 Jahren.
Wir brauchen News, Alien-Spezies.
Dazu haben wir doch jetzt schon alles da.
Ja,
auf, hau raus, Paul.
Also wir fangen an mit A und wie Arcturian.
Aber,
das okay. Gute A.
Aber über Arcturianer haben wir doch schon gesprochen in Folge 14.
Ja, und es lohnt sich nochmal über die zu sprechen und etwas detaillierter auf die einzugehen. So, Alf macht mal ganz kurz Platz, der fängt zwar auch mit A an, aber den habe ich schon mal ausgelassen.
Ich habe mir sie schon aufgerufen.
Kurzes Bild, kurze Zeichnung, die wir dann gleich einblenden werden, aus einem Computerspiel, das aus wir jetzt weglassen.
Aus einer Grundschule.
Okay, aber trotzdem, es gibt so ein paar krasse Daten, die man wissen muss über diese Arcturianer. Und
also rein für die Hörer, die Zeichnung ist ein typisches Klischee-Alien.
Großer Nein, Kopf. Ist nicht wahr.
Nee, dann machen wir mal zurück.
Sind eigentlich eher bläulich tatsächlich.
Ja, okay.
Aber sie haben einen großen Kopf.
Und große Kopf, große Augen, schmale Mundpartie.
Ja, ja, genau.
Ne, und wahrscheinlich dürre Ärmchen.
Ja, genau. Und sind aber...
Fallen beim geringsten Schubser nach vorne um.
Nein.
Nein.
Die fallen nicht um, weil die sind eigentlich...
Die haben Helium im Kopf.
Fünfdimensionale Wesen.
Ach, ja. Können,
man kann es auch
vorne,
so
fallen ähnlich. Durch die Zeit.
Ja, also die fallen durch die Zeit. Nein, also ich nehme sie deshalb mit auf, weil doch relativ viele... Menschen behaupten, dass sie mit diesen Wesen in Kontakt stehen oder von diesen Kontakten angesprochen wurden. Mhm. Übrigens auch unsere Person, die wir mal hier als Gast hatten, ihr erinnert euch, in Folge 14.
Und unser Medium, ja.
Die Claudia.
Genau, genau.
Die hat Arcturianer, okay.
Richtig.
Ja, das waren die Arcturianer, daher kenne ich die.
Ah, ja, okay.
Und tendenziell doch auch noch aus Bekanntschaften weiterer Entfernung. Habe ich auch schon gehört, dass sie da irgendwie so... Und ja, die sind fünfte Dimensionwesen. Das heißt, sie haben auch ja prinzipiell die Möglichkeit oder haben Schwierigkeiten, das ist auch falsch formuliert, aber sie leben weniger in unserer Dimension und vielmehr in der höheren Dimension. Mhm. Das heißt, wenn sie uns über den Weg laufen wollen würden, müssten wir ja auch eher in diesem Bewusstseinsstadium sein, wo wir auch Kontakt zu... oder den Bereich höherer Dimension wahrnehmen, eben diesem meditativen Status, Lucid Dream und Pipapo, da kommen wir näher so hin. Und auch genau in diesem Bereich können die sich, ich sag jetzt mal, sichtbar machen. Die können sich auch verformen, die können erstmal als Orb, Lichtball, blau erscheinen, dann können sie sich mehr zu einem menschlichen Dasein generieren. Muss man natürlich dran glauben, dass es im Falle dieser krassen Physik möglich ist, aber ja, so erscheinen die eher, also sind nicht so sofort anfassbar und
ich
so.
Ich tue mir halt immer mit diesem Dimensionsbegriff so ein bisschen schwer. Also ich finde, also wir hatten es ja letztens, wo hatten wir es ja letztens davon, ich glaube Interstellar fasst das zumindest die Vorstellung von höheren Dimensionen ganz gut zusammen.
Ist ein extra Kapitel, ja. Aber wie gesagt, es sind halt ein bisschen krasser und weiter unterwegs. Kommen übrigens, wer hätte es gedacht, genau, aus dem Sternensystem Arcturus. Mhm. Wenn du das mal suchen möchtest. Bei BOTES. B-O-O-T-E-S. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Sind, glaube ich, 3,330 Lichtjahre oder 37 Lichtjahre entfernt.
Und schon ein Stück, ne?
Ist ein Stück und sind auch, wenn man jetzt mal dem Ganzen einen Charakter geben will, tendenziell Wesen, die eher so unterstützend wirken. Also freundlich, liebevoll.
Arcturus sieht so aus in Wikipedia. Könnt ihr mal gucken? Sogar.
Ja. Es ist ein weißer Punkt.
Ein Fleck am Himmel, ja. Okay.
Ja. Und die haben, man behauptet, und dann kommen wir auch schon wieder zu unserem Black Knight Satellit. Angeblich, gerüchteweise, eventuell nicht nur in der Umlaufbahn unseres Planeten eine kleine Station, sondern eventuell auch Satelliten. Und man behauptet oder zünkelten, dass der Black Knight Satellit was mit denen zu tun hat. Entweder ist er selbst von denen oder sie beobachten ihn oder sie benutzen ihn, was auch immer. Also auf jeden Fall herrscht da eine gewisse Art von Verbindung vor. Welche genau, ist man sich noch nicht so ganz hundertprozentig einig.
Sind aber tendenziell eher positiv gestimmt.
Sind sehr positiv gestimmt, weil sie ja eben auch halt in weiteren und höheren Dimensionen unterwegs sind und helfen auch der, sagen wir mal grob gesagt, der Menschheit bei der Aktivierung der höheren Frequenzen, sodass wir auch so ein wenig in die Richtung, wie die sind, kommen von unserer Frequenz und unserer...
Ah, auf Frequenz ist so, ah, da krieg ich Gänsehaut.
Ja, ich weiß. Sagen wir mal von unserem Bewusstseinsstatus.
Das mal Mindset vielleicht.
So ja, genau. Einfach,
ich glaube, das hat mehr mit Einstellung zu tun.
Als okay.
Mit irgendeine,
Reife.
Irgendeine physikalischen...
Um es ganz runterzubrechen. Reife.
Maßzahl, ja.
Ja.
Aber ist ja dann so, wenn die höherdimensionale Wesen sind, dann sind es ja nicht die UFO-Aliens, ne? Weil die
richtig.
Brauchen ja dann wohl zum, also wenn man also vom wissenschaftlichen Begriff der höheren Dimension ja. ausgeht, dann wirst du das, wirst du dieses Raum-Zeit-Problem überwinden. Das heißt, auch Entfernungen spielen ja keine Rolle, weil du eben quasi durch eine höhere Dimension, ich weiß nicht, guckt euch einfach in der Stelle an, die erklären.
Genau.
Ja, genau. Also das sind dann aber nicht die, die jetzt die Dreiecke nachts am Himmel machen.
Das kann durchaus trotzdem sein, dass sie in Form von einem Lichtball oder Orb, so wie ich es am Anfang erklärt
okay,
habe.
Okay, aber die bringen jetzt kein mechanisches UFO hierher.
Könnten sie, machen sie vielleicht manchmal auch nicht, aber es kann schon sein, dass sie eine große Space Station haben, wo sie halt immer wieder mal doch irgendwie ein Käffchen trinken.
Okay, ja.
Und nicht nur im Licht da sein. Aber wie genau führe ich jetzt oder kann ich da auch nur schwer ausführen, weil ich war noch nicht in der fünften, also ich habe noch nicht mit denen.
Okay. Aha, okay. Aber du kennst die Alien-Kantine, aber in der fünften Dimension, das war noch nicht so weit.
Alles aber klar. Es gibt Leute, die schon mit denen zusammengearbeitet haben.
Darauf.
Unter anderem auch halt unser bekannter Emery Smith, der halt schon mit denen Konversationen geführt hat und gesagt
hat. Der Schmitz-Emery,
ja. Und ja, der halt auch die eigentlich, so man glaubt, in manchen unterirdischen Basen der Menschheit unterstützend zur Seite steht. Wenn zum Beispiel ein Emery Smith an irgendeiner komischen anderen Alien-Spezies rummacht, kann stehen die eventuell nebendran und sagen, na, schnippel mal ein bisschen weiter da oben. Oder
ach so, nicht, au, ah.
Ja. Also halt so mit Wissen bringen. Ja. Ich habe es jetzt mal ein bisschen bildlich dargestellt, ja. Aber ja. Muss man nicht dran glauben, aber vielleicht ist es so.
Aber zumindest keine Bedrohung, das ist ja schon mal schön.
Richtig.
Ich glaube, die wenigsten, die uns hier besuchen können, so wie ich das jetzt so ein bisschen verstanden habe in den letzten 25 Folgen,
ja.
Um das einfach nochmal zu betonen, dass wir schon 25 Folgen haben, sind irgendwie feindlich. Also ich habe bis jetzt noch nichts Offizielles gelesen, dass es irgendwie Feindseligkeiten gab.
Also
das ist ja selbst noch gar nichts Offizielles.
Selbst in den 50ern, als die große UFO-Welle über dem Weißen Haus quasi war, war nichts feindlich, gar nichts. Oder über Belgien, nichts feindlich. Oder 2014, auf der, wie hieß denn Nimitz, wo ist es Nimitz, nichts feindlich. Das TikTok war da nicht feindlich.
Hat zumindest nichts gemacht, ne?
Ja. Ja, und
das sind alles immer so Tagesbesucher. Weißt du, worum es da geht? Dass sie keine Kurtaxe bezahlen.
Ja, oder mal Insta-Story wieder mal machen können, halt, weil so auf der Erde halt abgeht. Weißt du?
Ist auch komm, deswegen hey, sind auch so wenige TikTok. UFOs über deutschen Himmel, weil sie alle keinen Bock haben auf 3,80 Euro Kurtaxe pro Person.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja. Also man muss auch davon ausgehen, dass höher entwickelte Wesen einfach wahrscheinlich sich eher denken, wie dumm sind denn oder wie bescheuert sind denn die Menschen und wie böse sind die eigentlich. Das ist eigentlich schon sehr nett, überaus nett, wenn die hergehen uns unterstützen wollen. Also, weil du es gerade von bösen Wesen hast, ne? Vielleicht gibt's ja auch in den nächsten Folgen da die ein oder andere, wo man so sagt, naja, die sind mal so auf, zumindest mal auf Menschenlevel ähnlich, haben auch nicht immer die tollsten Absichten, weil wir haben ja auch nicht immer die tollsten Absichten. Ich meine, wir bringen uns gegenseitig teilweise immer noch in Krieg um.
Ich meine, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie du beobachtest zwei Tiere, weiß ich nicht, zwei Katzen, und die gehen plötzlich voll aufeinander los und fetzen sich. Das ist ja eigentlich nur Natur. Normalerweise müsstest du
das ist eine geile Analogie.
Den Dingen ihren Lauf lassen, aber irgendwie gehst du dann doch immer dazwischen und versuchst die irgendwie auseinanderzubringen oder zu verscheuchen, damit sie sich nicht gegenseitig die Augen auskratzen.
Ja.
Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre das wahrscheinlich so passiert. Ne? Und das passiert auch zigmal, was wenn ich irgendwo im Wald und weiß ich nicht was, wo sich Tiere einfach anfallen und weiß ich nicht, bekriegen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du das quasi als Mensch mitkriegst und das siehst, dann gehst du da dazwischen. Wenn eine Katze versucht, einen Vogel zu reißen oder sowas.
Ja, da kannst du nicht lange zugucken, sagen wir mal so.
Ja, also die meisten würden wohl dazwischen gehen, die Katze verscheuchen. Aber im Regelfall, ohne menschliche Intervention, hätte der Vogel halt einfach gelitten. Ne? Mhm. Die Katze würde dann wahrscheinlich einfach nur zum Spaß oder aus innerem Instinkt oder Reflex auseinanderfuddeln. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor, wenn es denn so wäre, dass eine weiterentwickelte Alienrasse kommt und
beispielsweise ja auch vor allem sehr krass interveniert in einem Weltkrieg, die sogenannten Foo Fighters, ne, wo man ja sagt, hey, das waren eine komische UFOs, die zwischen den Militärflugzeugen herumgeflogen sind und gesehen wurden. Da wurde vielleicht auch das ein oder andere so ein bisschen vor, so vielleicht wäre noch alles viel schlimmerer gekommen, bis auf die zwei Atombomben. Also
ja,
vielleicht wurde da sogar schon ein bisschen geholfen, haben es bloß nicht mitgekriegt, weil wir wüssten ja nicht, wie es geworden wäre, wenn hätte Fahrradkette.
Ja.
Ja.
Also ja, prinzipiell, das ist für mich immer die Analogie zu freundlichen Aliens.
Also ich gehe auch davon aus, dass vielleicht der ein oder andere Hörer sowas in der Art sogar schon erlebt hat, also so einen blauen Orb um sich oder mal einen Kontakt mit den Arcturianern, weil die doch sehr das intensiv...
Das würde mich doch auch mal sehr interessieren. Das dürft ihr uns auch gerne mitteilen, anonym unter dieser Telefonnummer da oben. 0151209120005. Da kann man eine WhatsApp hinschicken. Ihr müsst auch keinen Namen nennen und oder halt auf unserem Discord-Server oder
mail@alarmstufo.space
oder bei Instagram.
Ja.
Geil.
Also wer jetzt kontaktieren will, euch stehen alle Möglichkeiten offen.
Ich habe jetzt gar nicht im Discord-Server überhaupt geguckt, ob da noch was kam für die Folge. Oh, schlecht, ne?
Ich glaube, ich habe nichts gesehen, was wir jetzt nicht schon besprochen hätten.
Ansonsten machen wir es in der nächsten.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, ich hab die rausgeholt. Gut, wir fertig mit den Arcturianern.
Ich bin gespannt,
wann mir das Licht entgegenkommt.
Wir machen vielleicht so noch eine Gelande.
Auf der Straße ist Conny ausweichen, in dem Fall, ne?
Ja.
Abends auf der Straße, wenn das Licht kommt, ausweichen.
Ja, oder anhalten, vorbeilassen.
Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein Zug sein.
Ja.
Okay.
Also wir machen vielleicht noch wir hängen die alle, die wir machen, irgendwo hier so auf.
Oh je.
Müssen wir noch eine Wand bauen.
Ja. Wir waren letzten Monat auf Planet 1. Jetzt reisen wir aber quasi mit einem Mutterschiff, wo wir getrennt sind von Marsdeutschen.
Ratet mal, wohin? Was kommt wohl nach Planet 1? Die kreativen Köpfe der Namensgebung haben in ihrem tiefen, tiefen Säcklein gekruscht und haben einen Namen rausgesucht für den nächsten Planeten. Wo werden wir jetzt landen, Paul?
Planet 2.
Ja, Planet 2, bitte, ja.
Gedacht.
Ja, also wir waren in der letzten Folge bei diesem mysteriösen Typen, der halt behauptet, dass er in verschiedenen Weltraumprogrammen mitgemacht hat und dann halt auch militärisch eingesetzt wurde auf mehreren Planeten. Letzte Folge war Planet 1 und es gab ein Hausaufgabenvideo vom Planet 2, das ich rumgeschickt habe. Und die Gestik und Mimik lässt sehr darauf zurückfolgen, dass ihr sehr begeistert wart über die Inhalte. Und ich sehe schon die Alien-Notiz von Mischa aufgeschlagen.
Das Handy grün leuchtet,
ja, ich meine Notiz. Schieß doch mal los.
Also was ich vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht habe, was ich nicht kapiert habe, ist, dass Planet 2 dann irgendwann im Laufe des Interviews von dem Calidus 3 genannt wird.
Ja, so nennen quasi die Einwohner, die da auf diesem Planeten 2 leben, ihren eigenen Planeten.
Die nennen den 3.
Im Militär wurde halt einfach Planet 2 genannt, weil wer muss so einen Militärfuzzi halt einfach nicht wissen.
Ja, also auf Planet 2, ca. 4-5% größer als die Erde,
ja.
Dadurch auch eine etwas höhere Schwerkraft.
Ja,
ne?
Ja, aber
4 Monde.
Ja.
Ja, der eine ist rot, der eine ist kaum zu sehen, weil er ist kohlschwarz.
Ja.
Der rote ist wegen Eisen, der eine ist
weiß, so wie unser Mond.
Wie unser, und der andere ist wahrscheinlich Granit.
Ja, ist Granit. Ja. Der ist halt grau dann, ne? Verschiedene Farben zurückzuführen auf Material. So. Und auf dem Planet gibt's nur Süßwasser.
Ja, spannend.
Ja, wieso? Das, also,
warum nicht?
Ich meine, warum ist der Ozean salzhaltig? Weil alles, was wir an Wasser haben, alles, was das Wasser irgendwo rausspült, am Schluss im großen Ozean landet. Von da aus verdampft wieder das Wasser, und zwar nur das Wasser. Alles, was das Wasser mitgebracht hat, bleibt im Ozean und regnet dann als Süßwasser.
Richtig.
Wieder irgendwo runter, nimmt wieder neue Sachen mit, schwemmt die wieder in den Ozean. Da verdunstet wieder das Wasser, alles, was das Wasser mitgebracht hat. Nennt man den
Wasserkreislauf.
Zurück.
Genau. Nennt man in der 4. Klasse in der Grundschule, aber
ja.
Ach okay. So, ja.
Und das haben die Kalidurianer nicht mitgekriegt oder was? Oder haben die riesen Entsalzungsanlagen oder haben die einfach keinerlei Mineralien, die irgendwo rausgeschwemmt werden und sich dann ablagern? Funktioniert bei denen? Ich meine, wenn es ein erdähnlicher Planet ist, sind wir ja wohl auch in erdähnlicher Physik. Aber dann muss auch der Wasserkreislauf ähnlich laufen und dann bleibt ja wohl auch der Kram im Meer zurück.
Aber die Verhältnismäßigkeiten, muss man schon ein bisschen mit dazu erwähnen, zwischen Landmasse und Meeresmasse sind.
Das habe ich immer.
Warte. 70-30.
Also es ist wesentlich
mehr Land als Wasser.
Viel mehr Land als
Wasser. Ja, aber
70-30.
So, dann also, konzentriert dann sich halt, das doch umso mehr.
Da gibt es dann halt ein paar Süßwasserseen, so muss es eher sehen, und das war's.
Das ist doch Quatsch.
Wieso? Warum ist denn das Quatsch?
Weil die Süßwasserseen, pass auf, der Wasserkreislauf, das Wasser regnet runter, der Regen schwemmt alle möglichen Mineralien und Gedöns mit sich mit, landet dann irgendwo. Und im Endeffekt ist das Meer, der Ozean, auch ja, nur ein riesiger See, ein riesiger See.
Ja, aber so, halt
und
anders.
Und dann verdunstet wieder das Wasser, alles, was das Wasser mitgebracht hat, bleibt an dem See zurück, wo es als letztes drin war, bevor es verdunstet ist.
Ich bin da voll bei dir.
Guck dir mal das Tote Meer an.
Ja.
Das wird auch immer salzhaltiger. Wie kam das Salz da rein? Das Mittelmeer ist auch relativ eng abgeschlossen.
Unser Ozean war halt schon immer salzig.
Vielleicht ist da ein Tanker mit so von Edeka ausgelaufen, der hatte so Salz
dabei.
Totes Meersalz.
So aus Versehen in Bad Reichenhall irgendwie die Saline angebohrt. Ja, oder so.
Einfach mal so, okay. Man weiß es ja
also
nicht.
Also ich bin der Meinung, dass...
ich habe übrigens mal ein Live-Video nebenbei gestartet. Wir sind auf Instagram jetzt mal live
parallel.
Ja. So, sehr schön, ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist, aber mir winkt mal.
Ja. So,
also ich bin der Meinung, dass ein Wasserkreislauf, dem ist das Salzwasser immanent. In der letzten Stufe des Wasserkreislaufs lagert sich immer alles ab, was das Wasser mitbringt.
Okay.
Und dadurch wird das Meer salzig.
Okay, lassen wir doch einfach mal das Meer da sein. Er behauptet, es ist halt sehr wenig Wasser da und das, was da ist, ist halt süß.
Ja,
okay. Weiter geht's.
Also. So, was hab ich noch auf meinem Kritikzettel?
Also
so,
ich,
der ganze Planet okay, ist 4-5.
Nee, mach mal weiter. Der ganze Planet ist 4-5 Mal, hast mehr.
Ja, ist 4-5% größer als die Erde.
Ja.
Hat 70% Landmasse.
Ja,
also quasi das umgedrehte Verhältnis, wie wir haben.
Ja, ja.
Und nur 4 Millionen Einwohner.
Ja, ist doch super, kannst du viel bauen.
Wollte ich gerade sagen, die treffen sich doch überhaupt nicht.
Aber die
oder sind die alle nur auf einem Fleck?
Und sie stehen vor der Industrialisierung wie bei uns. So, Paul, was ich da
am... Ja, echt, du nimmst das Thema gar nicht ernst,
Paul. Ich höre euch doch vor,
was ich da total komisch fand, dass die Schwerkraft da irgendwie ein bisschen stärker war als bei uns.
Aber das ist
gar
komisch.
Kein Problem,
ja, gut,
weil die Nanoprotektoren...
Ja.
Und da habe ich mir gedacht,
Warum nicht?
Sind noch in der Industrialisierung, haben die Dampfmaschinen noch nie geölt, aber die Nanobots sind
da. Nein, sorry, habt ihr falsch verstanden. Also die vor Ort sind, die haben natürlich keine Nanoprotektoren, sondern die waren schon immer dem Planetenschwerkraft angepasst, wahrscheinlich ein Ticken muskulöser oder stabiler.
Die sind kleine.
So, und die...
Alles kleine.
Und die,
eine kleinere Kuh mit dicken Elefantenbeinen, ja, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, aber die... Die quasi...
was ist hier los?
Also quasi die...
Yes, Conny, das, Feedback.
Stenger hat sich zugeschaltet.
Der das erzählt, der Kerl, der beim Militär war, der ist natürlich unsere Schwerkraft geworden.
Ja, aber was ist denn eigentlich auch überhaupt seine... Ja gut, mach mal weiter.
Er selbst hat halt eine Nano-Injektion oder was auch immer als Militär-Goodie zusätzlich bekommen, das wohl irgendeine, sag ich mal, Funktion hat, dieser Schwerkraft ein bisschen entgegenstützend zu helfen.
Wegen 4% mehr Schwerkraft.
Ja, was er wahrscheinlich...
Wenn der Typ 100 Kilo wiegt, wiegt er 104. Wenn er ein bisschen Marschgepäck im Rucksack hat, ist das Thema schlimmer als diese Schwerkraft.
Es macht ja quasi fast nichts aus.
Eben, deswegen weiß ich nicht, warum.
Aber er hat die ja nicht nur, um der Schwerkraft entgegen anzukommen, sondern ich glaube, jeder Soldat, der da draußen, wenn man daran glauben möchte, unterwegs ist, hat quasi das als Injektion, um dann einfach kräftiger zu sein, seinen Rucksack, den er trägt. Grundsätzlich heißt es wie eine Power.
Die haben vielleicht ein bisschen Marschierpulver oder Panzerschokolade.
Wie ein Plug-in.
Ich glaube nicht, dass das Nanobots sind.
Einfach okay. Halt,
gut. Ist jetzt aber auch kein Mensch. Wie gesagt, ich hätte voll Bock auf diese kleine Kuh mit Elefantenbeinen.
Ja, die fand ich auch. Ne? Und die Ziege, die angeblich genauso aussieht wie die Ziege bei uns, die hat auch dickere Beine.
Stell dir mal vor, ein Schwein, was du dafür hackst.
Was hat er da gesagt?
Ein Schinken.
Was hat er in dem Video gesagt?
Mannsgroße Schinken.
Es ist schmackhafter? Nee, es ist irgendwie sowas. Das Hausaufgabenvideo ging nicht lang, aber das war wieder großartig. Wo Planet 2 liegt wo, wusste er nicht, ne?
Er weiß ja nicht, wie lange er geflogen ist, aber er ist mit einem zigarrenförmigen Schiff geflogen, das 2.000 bis 3.000 Mann Besatzung inklusive Ausrüstung dabei
hat. Und Marsdeutsche.
Und Marsdeutsche. Es gibt auch noch so keilförmige Schiffe, die sind aber kleiner. Aber du musst dir mal überlegen, 2.000 bis 3.000 ist ein mittleres bis großes Kreuzfahrtschiff. So die ganz
dicken Kreuzfahrtschiffe. Also, das ist doch Standard. Euro. Wenn du dann ein Casino mit drin hast, ist doch super.
Ja. Bisschen Alien-Kantine noch mit drin. Ja? Wasserrutsche auf dem Dach.
Ja. Ne? Vielleicht ist ja da die bunte Wasserrutsche aus Pyongyang.
Ich hack ganz kurz zwischen rein. Hat die Form eines, wie wir damals in unserer vierten oder fünften Folge besprochen hatten, da hatten wir es mal, glaube ich, ein bisschen über diese zigarrenförmigen UFOs, die mehr oder weniger umgebaute Bausätze von U-Booten waren. Wenn ihr euch da so ein bisschen dran erinnert.
Ich möchte aber mal ein U-Boot sehen, wo du 3000 Mann Besatzung mit Ausrüstung reinkriegst.
Ja, aber die Ursprungsidee, da hatten wir mal in irgendeiner uralten Folge besprochen und im Zusammenhang, dass er ja behauptet, dass er im Zusammenhang mit einer Militärgruppe der Marsdeutschen, wenn man so möchte, unterwegs war, wäre das ja spannend, zurückzurecherchieren. Aber das lassen wir mal lieber hier an der Stelle so wirklich stehen und machen mal weiter, weil der Planet ist sehr, sehr spannend.
Also er ist mit seiner Alien-AIDA quasi von Planet 2 von Planet 1 auf Planet 2 geflogen und der Gag ist eigentlich, dass seine Mission war, die Einheimischen des Planeten 2, die ihren Planeten selbst 3 nennen, auf einen Verteidigungskampf vorzubereiten.
Ja.
Das heißt, es ist quasi, in dem Fall sind wir einfach die Aliens, die quasi das Feuer, was sie zu den Indianern bringen. Wo ich mir denke, das ist ja eigentlich super ätzend, dass wir daherkommen und den Krieg bringen.
Ja, das ist eigentlich mal eine ganz andere Herangehensweise, die man so gar nicht bisher sich vielleicht Gedanken gemacht hat, aber wir sollen theoretisch, also die da unterwegs waren, sind auf dem Weg dahin, sollen warnen, es kommt demnächst ein Problem und wir sind hier, um euch ein bisschen zu unterstützen und vorzubereiten, weil es geht bald rund. Was für ein Problem denn? Eine angebliche Invasion von irgendeiner anderen Spezies.
Weil, ja, also eigentlich sind... Also, wenn man manchen Theorien Glauben schenkt, sind wir ja die auf unserem eigenen Planeten Invasionen vortäuschen. Und dann gehen wir aber auch auf anderen Planeten, sagen denen, ey, da kommt bald eine Invasion. Wir bringen euch jetzt hier Waffen, Feuerwasser und Glücksspiel oder sowas.
Es hat ein bisschen was von Avatar.
Ja, es, kennt ihr, ne? Es hängt sehr nah an Avatar.
Ne? Irgend so eine Militärgruppierung geht auf einen fremden Planet, will da irgendeinen Rohstoff und da ist irgendeine Ureinwohnergruppe obendrauf mit dem Riesenbaum, aber der Baum und die Ureinwohnergruppe muss weichen, weil wir diese Rohstoffe brauchen. Aber wir infiltrieren quasi erst vorher und sagen denen halt irgendwie so ein bisschen Bescheid oder auch nicht. Das ist sehr, sehr an diesen Avatar-Film angelegt, was er so beschreibt, mit ein paar krassen Unterschieden natürlich.
Aber ganz ehrlich, egal was wir von dem Planeten haben wollen, ne? Der Planet ist größer als die Erde, hat doppelt so viel Landmasse und nur 4 Millionen Einwohner. Ich glaube, da wird man sich einig, was den Platz angeht oder wer irgendwo was irgendwo.
Ja, aber wenn er sagt, wenn wir doch nicht wissen, wie weit er weg ist und wir nicht wissen, mit welcher AIDA wir dann da hinkommen. Also wer hat denn eigentlich dieses Mutterschiff gebaut?
Ja, das würde, jetzt wieder saukrass in die, zurück in die Zukunft gehen, wollte ich schon fast sagen. Zurück nee, in die Vergangenheit gehen. Und das können wir gerne auch in der nächsten
Folge. Oh.
Entschuldigung.
Aber es ist ja wohl schon menschengemacht.
Es gibt wohl, so behauptet ja er, und dann gibt es da nächstes Mal noch ein kleines anderes Hausaufgabenvideo, schon irgendwelche Space-Programme, die schon einen Namen haben und schon unterwegs sind.
Wir haben einen Riesenhangar, wo sie so Dinge zusammenschmeißen. Und am Schluss machen sie ein tropisches Schwimmbad draus, wenn es nicht mehr läuft.
Ein tropisches Schwimmbad. Ja, also
wir kratzen an der 100-Minuten-Marke.
Ja, wir kratzen dran, deshalb habe ich ja hier schon
also so viel gibt es ja auch über Planet 2 nicht mehr zu sagen eigentlich.
Der ist halt, also es gibt halt vielleicht einfach noch sau viel Zeug, was halt einfach sehr erdähnlich ist. Und das wollte ich auch ein bisschen damit rauskitzeln und halt auch sehr menschenähnlich ist. Es muss nicht alles immer also wie die Arcturianer blaue Lichtkugeln sein. Und
die Story hat durchaus Lücken, sag ich mal.
Ja, also die ich habe euch auch nur einen Ausschnitt davon gezeigt. Ne?
Ja, das Video wird länger gehen.
Ne? Wer zu Hause recherchieren möchte zu dieser Story, recherchiert bitte nach dem Typen. Der heißt Jason Rice. Und kann sich da schon mal ein bisschen fit machen, ist ein ähnlicher Ganove in Anführungszeichen wie unser Emery Smith und auch unser Corey Good, von dem man, wenn man möchte, auch Abstand nehmen kann und es nicht glauben muss, aber man kann sich auch einfach mal die Story reinziehen, weil die ist schon spannend.
Auch ganz wichtig, das ganze AIDA Alien ist auch voll mit Sprengstoff im Falle eines Falles
ja,
zur Selbstzerstörung.
Aber die Marsdeutschen wissen das nicht, das ist ganz wichtig. Die Marsdeutschen wissen nicht, dass die anderen an Bord diesen Sprengstoff haben und im Falle eines Falles einfach alles zerstören könnten auf dem Weg vom Planet 2 zu wahrscheinlich, lass mich reden, überlegend, Planet 3. Da ist noch nicht so ganz klar.
Die Einheimischen nennen den dann 5.
Ja. Ja. Oder einfach Erde.
Ich frage mich eher, sind die quasi von der Erde losgeflogen, haben dann nochmal so Pipi-Pause am Mars gemacht, um die Marsdeutschen einzusammeln, um dann weiter zu fliegen? Ist da irgendwie, oder gibt's da Raststätte, Rasthof?
Und gibt's da auch diese Mars? Coupons? Funktioniert da dieses?
Ja, Sunnyfair. Gibt's Sunnyfair auf dem Mars?
Und kann man da Wireless bezahlen, was in Niedersachsen, was in Niedersachsen ja weniger funktioniert?
Klar.
Ja. Ja, Leute, in diesem Sinne, das war Folge 25.
Mit Planet 2.
Mit Planet 2.
Die nennen unsere Folge 28.
Ja. Und weil, nennen uns Planet 7.
Ja, genau.
Wir sind in 4, 5 Wochen wieder da.
Genau.
Weil wir werden ja oft gefragt, wie oft wir erscheinen.
Auf Planet 2.
Alle 4 Wochen.
Ja, aber vielleicht holen wir dann in der nächsten Woche dann doch endlich noch.
In der nächsten Folge, nicht in der nächsten Woche.
In der nächsten Folge.
Vorsicht,
doch endlich mal das Geschichtsende von unserer Alien-Kantine nach, weil da gibt's ja auch noch ein Hotel nebendran.
Nein!
Das unbedingt noch besprochen werden muss, genauso wie unsere nächste Alien-Spezies, also es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören.
Also Alien-Hotel, das müssen wir eigentlich im nächsten Live-Auftritt müssen wir dann weil wir die Alien-Kantine beim ersten gemacht haben.
Ey, es gibt ja das Bratwurst-Hotel, du warst im Erdbeer-Hotel, es ist ja. Warum soll es nicht noch ein Alien-Hotel geben?
Ganz ehrlich, nichts war näher an Aliens als dieses Erdbeer-Hotel. Ne? Das ist mal zum Spoiler. Aber das ist ein Thema dann für Alarmstufe, bin ich.
Die müssen wir auch noch aufzeichnen irgendwann. In diesem Sinne, wir sind raus. Wie immer gilt, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschö. Tschö.